Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 211. Heute mit einer gigantisch großen Runde. Ich fange mal an, die Liste von oben nach unten vorzulesen. Mit dabei der Marvin.
Gute.
Der Basti, der olle Chiller.
Gute. Ich habe jetzt jede Woche ein neues Intro.
Hervorragend. Der Dennis nach wie vor ohne Intro.
Ja, hallo, servus.
Und weil wir nicht alleine uns beklagen wollen über dieses grauenhafte Spiel vom Wochenende, haben wir uns noch jemanden von einem VfB-Podcast eingeladen, den Lennart. Und er darf auch gleich mal sagen, wer er ist und wo er so podcastet.
Genau, hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Lennart. Ich podcaste und blogge unter Rund um den Brustring. Ich habe mir irgendwann letztes Jahr gedacht, ich mache mir so viele Gedanken über den VfB, jedes Jahr Abstiegskampf. Da könnte man doch mal drüber bloggen und auch andere Leute an den Gedanken teilhaben lassen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, schreiben ist nicht genug, also podcaste ich.
Ja, das ist der Vorteil dabei bei uns, wenn man schon sich seit mehreren Jahrzehnten gefühlt mit dem Abstiegskampf beschäftigt, da fängt man einfach früher mit dem ganzen Mist an.
Ich habe auch gerade gedacht, ne, so erzählt er jetzt hier einen vom Krieg, ne? Und dann denke ich mir, na, meine Güte, ey, ich kenne fast gar nichts mehr anderes als Abstieg und zwischenzeitlich mal wieder Aufstieg oder so, ja. Aber gut, wir haben ja die goldenen Zeiten im Europacup auch noch erlebt. Also, naja. Aber schön, Lennart, dass du heute dabei bist.
Ja, danke für die Einladung.
Bitte. So, fangen wir doch vielleicht auch gerade mit dem Gast an. Wie hast du denn dieses fulminante Spiel am Wochenende wahrgenommen?
Spannend auf jeden Fall. Also mir geht es ja schon seit längerem so, dass ich selbst, oder es gab mal so einen Tweet, dass ein guter VfB-Fan eigentlich auch 20 Minuten nach Abpfiff noch Angst vorm späten Gegentreffer hat. Und so ging es mir in der Halbzeit. Ich konnte mich auch bei einer 2-0-Führung nicht entspannen. So richtig. Am Ende lief dann halt wie so häufig in den letzten Spielen vieles für uns. Der nicht gegebene Handelfmeter, wo man ja im Nachhinein gesehen hat, dass man den eigentlich nicht geben kann. Der Meier, der die Chance nicht macht, am Ende wieder glücklich für uns ein bisschen. Aber so war es halt in den letzten Spielen auch irgendwie. Also wir haben irgendwie das Glück, dass wir die Chancen dann reinmachen. Gegen Hamburg irgendwie in letzter Minute noch ein Tor machen. Dass der Schiri auch mal für uns pfeift. Und es war auf jeden Fall wieder spannend und ereignisreich, wie eigentlich immer, wenn ich nach Frankfurt komme zum Fußball gucken.
Mit dem VfB. Ja, also man muss schon sagen, Glück, darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen, aber ihr habt schon gut die Wende geschafft, ne? Also unter dem neuen Trainer jetzt. Kramny funktioniert einiges wesentlich besser als noch unter eurem vorherigen Trainer, also der ist wahrscheinlich in seinem Konzept ein bisschen verharrt ist. Da muss man sagen, zu unserem Leidwesen, ihr hattet in den letzten Spielen einen Lauf, den habt ihr auch in Frankfurt wieder deutlich nach außen getragen, ne?
Genau, das ist es halt. Das ist halt dieser Lauf, wo dann halt auch so Sachen klappen, wo du dann halt irgendwie zwar in Unterzahl bist, aber dann holt sich der Gegner auch noch einen Platzverweis und du machst halt mit dem Elfmeter das 4-1, wo du die ganze Zeit dann dazwischen Angst hast, dass gleich noch der Anschlusstreffer und der Ausgleich kommt, weil wir das ja schon die ganze Zeit gewohnt sind, dass wir noch so Dinger kassieren. Ja, es ist halt viel ist dem Lauf geschuldet, aber man merkt halt jetzt auch, dass die Mannschaft jetzt halt auch so das Glück so ein bisschen auf ihre Seite zwingen will. Das hat man in Köln gemerkt, wo dann irgendwie, wo so Druck lag und dann das Spiel gedreht haben, gegen Hamburg auch und jetzt halt bei euch auch wieder. Das 3-1 vom Niedermeier, dieser mächtige Kopfball, das ist, ja, die wollen einfach unbedingt gewinnen und sie spielen halt jetzt das, was sie können und nicht mehr das, was sie laut Trainer sollen. Das merkt man halt so ein bisschen.
Bei dem Thema Lauf, das war so ein Punkt, der mich irgendwie am Wochenende da schier wahnsinnig gemacht hat. Vielleicht ist mir das vorher nie aufgefallen, aber wie gottverdammt langsam sind denn bitte unsere Spieler? Die haben ja kein einziges Laufduell auch nur annähernd gewinnen können.
Ja, aber ja. Das haben wir ja schon vor der Saison gesagt.
Ja, aber das ist mir jetzt am Wochenende erst wieder richtig bewusst geworden, gerade auf den Außen, wie gottverdammt langsam die alle sind.
Ja, aber das ist ja auch gegen Stuttgart, ich glaube, ich habe es im letzten Podcast schon gesagt, also Stuttgart wirkt auf mich momentan auch in dem Momentum auch stärker als wir und du hast es auch gesehen, auch die sind auch schneller und es ist trotzdem so, dass Stuttgart, glaube ich, jetzt nicht viel, aber trotzdem noch ein bisschen mehr Qualität hat als wir und ich fand es gar kein schlechtes Spiel, also ich kann jetzt gar nicht richtig anfangen zu meckern, weil ich finde, die Eintracht hat im Vergleich zur Hinrunde trotzdem gut gespielt. Und Stuttgart ist einfach momentan heißer. Die haben teilweise jetzt auch, man erarbeitet sich ja, wie man so schön sagt, oft das Glück auch, was mit Sicherheit auch war, weil diese, also das war, glaube ich, der deutlichste Handelfmeter, den ich jemals gesehen habe. Und der, ich glaube, ich habe auch eine Grafik gesehen. Also er hat auch noch frontal drauf geschaut. Also das war, also weiß ich nicht, vielleicht hat er gedacht, er hat einen Wahrnehmungsfehler, das so deutlich kann ich das ja gar nicht sehen. Keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Und ja, das Ding kann, keine Ahnung, das, dieses Spiel kann in alle Richtungen ausgehen und ja, ich weiß ja nicht, es soll Leute gegeben haben, die das Ergebnis auch getippt haben.
Das macht mich heute noch wütend, dass du, Alter, das Ergebnis richtig getippt hast.
Ja, ja, vor allen Dingen, wenn ihr, wie ihr erstaunt ihr wart, was für ein Tipp ich da auspacke. Ne?
Ja, das war gegen die Eintracht, natürlich finde ich das
vermutlich. Basti, du hast mir immer noch nicht die entscheidende Frage beantwortet, wie viel Kohle hast du auf das Ergebnis gesetzt?
Ich habe überhaupt nichts darauf gesetzt. Das hat mich echt krass geärgert. Normalerweise setze ich immer gegen die Eintracht, damit ich ein bisschen Schmerzensgeld habe, aber diesmal... Ja. Diesmal ist es im ich war froh, dass ich es überhaupt ins Stadion geschafft habe. Ich war Freitag ja unterwegs mit meinem Stewie-Kostüm und da war ich tatsächlich echt begeistert von mir selber, dass ich einigermaßen fresh, zwar ohne Portemonnaie, was ich verloren habe, aber ich war dann einigermaßen fresh im Stadion. Und die, ich muss sagen, ich war echt enttäuscht natürlich, aber es war irgendwie auch ein interessantes Spiel mit vielen Belangen. Also A, mal zu sehen, wie Stuttgart, und ich muss sagen, ich habe mich auch jetzt als neutraler Fan gefreut, mal Didavi und Kostic mal live zu sehen, weil die haben irgendwie echt, ich weiß nicht, die haben echt krass Power, finde ich. Und dann kommen wir mit Sicherheit nachher noch drauf zu sprechen. Ich stand auch oben auf der Osttribüne. Also es war auch irgendwie ganz lustig, weil es hat sich angefühlt wie ein Auswärtsspiel und ich war direkt neben den Stuttgartern. Und da will ich abschließend nochmal ganz kurz ein Kompliment an die Stuttgart-Fans auch loswerden, weil die haben dermaßen Rabatz gemacht. Klar, das Spiel hat auch dazu beigetragen. Aber ich finde, es ist wesentlich angenehmer, auch wenn es unangenehm natürlich war, wesentlich angenehmer, als wenn der Gästeblock irgendwie leer ist und die haben teilweise geile Lieder, die singen laut, also das ist dann so, finde ich es eigentlich am geilsten und ja, war eigentlich alles in allem ein interessanter Tag und auch wenn es krass ärgerlich war.
Dennis, wir haben uns doch eigentlich auch zwischen, also so, keine Ahnung, so also bei Beginn und eigentlich auch während der ersten Halbzeit haben wir uns öfter mal angeguckt und hatten eigentlich nicht das Gefühl, dass die Eintracht jetzt wirklich schlecht spielt. Ne? Also man muss schon sagen, das hat sich über, ja zumindest bis zum 1-0, das war ja dann 0-1 in der 27. Minute, hat sich das doch eigentlich ganz gut angesehen. Ne?
Leider ja. Also man muss wirklich sagen, das Spiel, die Chancen haben wir uns teilweise wirklich auch gar nicht mal so schlecht erspielt. Auch kommen wir sicherlich auch später noch dazu, Rehgesel und so weiter, über die Seite mal Sachen, die ich lange nicht gesehen habe. Auch mal einen Lauf fast bis zur Grundlinie, ein Pass rein, sind zwar nicht alle angekommen, aber es war schon mal wieder auch zu sehen, okay, es geht auch mal was über einen Außenverteidiger. Was mir ein bisschen mehr Bauchschmerzen gemacht hat, war die Position Russ. Fand ich sehr komisch. Danke. Und auch die Situation, dann Eihahn in der Halbzeit rauszunehmen. Ich weiß nicht, ich fand ihn jetzt nicht so fürchterlich schlecht. Also es war aber, wie gesagt, ich habe jetzt keine Aufnahmen mehr später gesehen oder sonstiges. Oder war vielleicht, das ist eine uneingespielte Viererkette gewesen. Da war es klar, dass so Schnittstellenpässe wie, ich glaube, vom 1-0 dann passieren können. Es ist aber schon schade, Marvin, du sagst es richtig, wir haben noch gesagt, komisch, eigentlich, wir spielen gar keinen schlechten Fußball, es geht mal wieder nichts rein und ja gut, das Ergebnis am Ende war natürlich dann Katastrophe, aber...
Wir haben auch Chancen gehabt, finde ich, also die Eintracht hat echt
viele
Chancen.
In der ersten Minute?
Ja, eben, also...
Das war ein grandioses Ding, das musst du verwandeln, ne?
Und das, was der Dennis eben gesagt hat, ist mir auch... sauer aufgestoßen, da habe ich gesagt, jetzt kann ich mich doch noch aufregen, weil Eihahn in der Halbzeit rauszunehmen, fand ich echt einen Skandal, weil so krass abgefallen ist er auch nicht. Dann Fee hat es irgendwie echt drauf, diese jungen Spieler dann auch komplett zu demoralisieren. Hat mit Gereski ja das Gleiche gemacht schon mal.
Genau.
Dass er die in der Halbzeit irgendwie rausholt. Und die Sache ist nämlich die, das war doch sein Fehler. Also wenn ein Fußballlehrer, der so lange im Geschäft nicht sieht, dass Marco Russ kein Sechser ist, weil er einfach zu begrenzt ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Dann tu doch Russ in die Innenverteidigung und lass Eihahn auf der 6 spielen. Was soll das denn? Da ist derjenige, der sich, keine Ahnung, der seine eigenen Beine verknotet, spielt auf der 6, soll das Spiel eröffnen. Und derjenige, der Innenverteidiger ist, der wenigstens einigermaßen kicken kann, der aber nicht mit den Nebenleuten eingespielt ist, spielt in der Viererkette. Also bei aller Liebe, das muss man tauschen. Da gibt es auch keine Diskussion. Und ja, keine Ahnung, mir ist sonst jetzt nicht viel sauer aufgeschossen, aber das hat mich echt aufgeregt, weil Russ mich alleine schon die letzten Spiele aufregt. Wir haben, das ist eine ganz, ganz wichtige Position, die Doppelsechs. Und da haben wir Marco Russ da stehen, der tatsächlich, von dem kann man bei seiner Einstellung und dem kann man nichts vorwerfen, aber der kann nicht kicken, Punkt.
Ja, und wenn du jetzt Marco Russ ansprichst, dann muss ich auch sagen, dass Zambrano auch keinen guten Tag hatte. Also ich hatte über weite Strecken hier das Gefühl, wenn es gefährlich wurde, weil offensiv waren wir durchaus bemüht, haben uns auch Chancen erarbeitet, das sieht man ja dann auch, weil wir, ich glaube, keine Ahnung, wie viel war es denn im Endeffekt, ich glaube, wir hatten sogar um die, was weiß ich, fast 20 Torschüsse, das ist 16, 17 gewesen sein, ja.
17, Mann.
17, ja. Und also das ist ja schon eigentlich gar nicht so verkehrt. Also du siehst, nach vorne wurde viel probiert, aber gleichzeitig war hinten auch immer die Scheunentor war offen und das ein oder andere Mal, gut, jetzt bei einer Aktion sah er nicht ganz so gut aus, der Radetzky, aber hat uns auch da wieder ein ums andere Mal eigentlich, wie soll ich sagen, ja, gerettet, ja. Und also da hat mir die Innenverteidigung mit Zambrano, also gerade Zambrano nehme ich hier raus, überhaupt nicht gut gefallen. So geht's halt nicht. Und dann gewinnst du halt nicht gegen einen Gegner, der dann das Glück auf seiner Seite hat. Aber wenn wir schon bei Glück sind, dann muss ich auch sagen, wer auf Stuttgarter Seiten durchaus Glück hatte, war der Großkreuz. Denn meine Güte, der ist einfach so reingesäbelt, tut mir leid, das hat nichts mit einer gelben Karte zu tun, das ist rot raus und da habe ich auch kein Verständnis mehr dafür.
Nee, auf jeden Fall. Also ich habe mir auch eben die drei oder vier Schimpfworte auf der Zunge zerbissen, weil, sorry, diese Aktion da, das ist echt, nun ja. Ich sag nichts, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, ich meine, natürlich, da kommt vieles zusammen, du kriegst keine Elfmeter, dann da, siehst du da nur gelb, aber es sind halt einfach Situationen, wo du sagst, okay, das muss man normalerweise anders entscheiden. Ja, ich weiß, die Eintracht hat bei anderen Spielen dann wahrscheinlich wieder das Glück auf ihrer Seite, aber das war in dem Moment einfach echt unglücklich. Und als ich die Szene im Replay gesehen habe, muss ich echt sagen, also wie Großkreuz da reingeht, das hat auch nichts mit einem Bundesliga-Fußballer zu tun. Also oft beschweren wir uns ja, wenn Leute wegen jedem bisschen fallen, aber das war eine rote Karte, da gibt es halt nichts.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es gar nicht mehr so vor Augen. Also im Stadion kann gut sein, aber ich hatte ja gestern noch ein Pokalspiel, da sind schon wieder die Erinnerungen teilweise drüber gespeichert.
Ja, klar. Ja.
Aber ja, naja. Ja, der geht schon ganz ordentlich rein immer, das stimmt.
Ich mag den eigentlich. Also ich habe gegen den gar nichts. Ich finde, ich bin gar nicht so negativ gegen ihn eingestellt, aber diese Aktion hat mich tatsächlich wütend gemacht, wie du es gesagt hast. Gerade im Nachklang, wenn man sich das nochmal anschaut, weil das ist ein purer Absicht, Punkt. Also das ist eine Tätigkeit, das sind sogar, keine Ahnung, meiner Meinung nach sind sogar 4 Spiele Sperre, was weiß ich was. Gut, ich will jetzt auch nicht übertreiben, aber es ist trotzdem, die Eintracht hat trotzdem, es ist nicht so ein Schockerlebnis gewesen wie schon Niederlagen, die wir hatten gegen Gladbach, wo du denkst, okay, die Eintracht kann es nicht besser. Das ist ähnlich, was ich nach dem Augsburg-Spiel gesagt habe. Manchmal fehlt einem das Spielglück und damit kann ich besser leben als wie Vorstellungen, keine Ahnung, wie in Ingolstadt oder sowas, wo du sagst, was soll das denn? Weil wenn man Pech kann man immer haben. Klar ist da noch Unvermögen auch dabei, aber so, das lässt mich nicht ganz so wütend zurück, wie wir es schon in der Hinrunde hatten. Nur das Gefährliche ist, was ich jetzt noch ganz kurz einwerfen will, das Gefährliche ist jetzt, glaube ich, wenn man so eine, ich nenne es jetzt mal Ergebniskrise hat, unten wird es immer enger und wenn die Eintracht, wovor ich echt Angst habe, weil in der Hinrunde kam es auch irgendwann, ich habe echt Angst, dass die Eintracht jetzt gut, dass sie so ein bisschen verzweifelt daran von wegen, ja, wir spielen ganz gut in Augsburg, wir hätten ja auch gewinnen können, gegen Stuttgart wäre mindestens ein Punkt drin gewesen, dass dann wieder aber diese Spiele kommen wie gegen Ingolstadt und die verlieren wir dann auch und dann stehen wir nämlich da, weil jetzt kommt nämlich mit Köln echt ein unangenehmes Spiel und das wird echt eng da unten. Also ich weiß gar nicht, Bremen ist echt on fire scheinbar und wenn jetzt von Hoffenheim oder Hannover, wenn einer von beiden noch irgendwie eine Serie startet, dann wird das echt noch eine enge Saison und das gefällt mir eigentlich ehrlich gesagt gar nicht.
Dafür ja, aber ich glaube nicht, dass von denen da unten noch, also gerade von den beiden, die du gerade angesprochen hast, da wird keiner mehr eine Serie starten, das Thema
doch, ist. Doch, doch.
Die haben schon Pferde hingekotzt. Also du, das ist schon,
ja, also ich sehe das auch. Ich habe da auch, also natürlich als Eintracht-Fan immer generell
eben,
viel Angst.
Man hat immer ein bisschen mehr Angst.
Als auf jeden Fall, ich bin immer schreckhaft, auf jeden Fall. Das ist genauso, ja, wenn das Licht ausgeht, habe ich Angst, dass irgendwo ein Geist kommt und genauso ist es als Eintracht-Fan, habe ich immer Angst, dass du selbst wenn du auf Platz Tabellenplatz 6 bist, irgendwie am Ende doch noch ganz unten landest. Ja?
Selbst wenn du 3-0 führst in der 80. weißt du als Eintracht,
Der Dennis weiß das. Der Dennis, wenn wir immer zusammenstehen im Block oder so, der Dennis guckt mich an, er ist schon relaxed, ja, hat das ein oder andere Glühwein schon in Dose oder so, ja. Also, ja.
Er ist ganz relaxed. Du natürlich gar nicht.
Nee, ich pöbel bei jedem Ballverlust. Bei jedem Ballverlust. Da kannst du 0-3.
Ja, pass auf, du wirst wieder von der Eintracht geblockt, ich sag's dir.
Und das ist halt, also das kriege ich halt auch noch nicht immer ganz bei mir raus und das ist halt dementsprechend, habe ich natürlich auch noch die Angst und da kann natürlich schon noch einiges passieren. Ganz ehrlich, hätte hier der 10. gegen den Tabellenelften verloren, bräuchten wir uns heute nicht darüber großartig zu echauffieren, dann ist es halt einfach so ein normales Bundesligaspiel. Das Einzige, was die ganze Situation halt für die Eintracht dementsprechend brisant macht, ist, dass du hier gegen den Tabellennachbarn verloren hast, befinde ich selbst im unteren Tabellendrittel und die sind jetzt halt weitergezogen. Genau das ist das, was so problematisch ist. Ne? Aber gut. Ja. Dennis, wie sieht es denn bei dir aus? Was hast du positiv gesehen?
Also ich muss wirklich sagen, sehr positiv habe ich eigentlich unseren neuen Rechtsaußen gesehen mit Rehgäsel. Denke ich, haben wir wirklich wieder mal eine Option gesehen. Ja, da geht was, Rehgäsel. Da kann man mal wieder sagen, ja, da ist mal wieder einer, der wirklich an die Grundlinie rennt, von da flankt und auch mal den Aigner ein bisschen Unterstützung bringt. Ich fand auch, Aigner konnte dann mal ein paar Szenen, war jetzt auch nicht sein bestes Spiel, aber es waren ein paar Szenen wieder zu merken, dass du gemerkt hast, okay, der muss jetzt nicht allzu an der Mittellinie rumhängen und dann konnte man einen Lauf starten, hat mir sehr gut gefallen, das natürlich jetzt wieder Licht und Schatten. Auf der anderen Seite, Oczipka war dafür dann für mich wieder, wo ich gesagt habe, ach du Schande. Marvin, du weißt, wir haben uns ja am Samstag auch schon lange drüber unterhalten, auch mit Marco und Co., aber das war ja wirklich, also seht ihr hoffentlich ähnlich, also das war ja gar nichts eigentlich.
Marco hat ja geschimpft, wie als hätte es sonst keinen Morgen mehr gegeben. Ja, wie seht denn ihr Oczipka?
Ja, ich weiß nicht, Oczipka ist so ein Spieler, wo du sagst, eigentlich finde ich ihn nicht gut, aber die Eintracht hat nicht das Geld, um einen zu kaufen, der da viel, viel besser ist. Oczipka ist für mich durchschnittlicher Linksverteidiger und wir haben ja gesehen, wie lange es gedauert hat, bis wir Rehgäsel gefunden haben. Aber ich bin jetzt auch nicht sauer. Die Sache ist halt die, Jagba ist auch so ein Spieler, wo ich sage, ich glaube, der kann maximal 3 Spiele die Konzentration hochhalten halt irgendwie. Also ich habe immer das Gefühl, bei dem ist es so, da kannst du eine Uhr nachstellen, wenn er mal wieder ein richtiges Ding haut. Aber ich will nur mal ganz kurz den Dennis bestätigen und euch alle, weil Rehgäsel hat mir echt super gefallen. Man hat echt mal das Gefühl gehabt, es gab eine Szene, da hat Aigner eben den Ball richtig steil reingespielt, wo du das Gefühl hattest, wenn da jetzt Hasebe, Injowski oder Chandler gewesen wäre, die hätten diesen Ball nie mehr erreicht. Aber er hat einfach keine Angst gehabt und hat kurz vor dem Stuttgarter den Ball noch erreicht, hat eine geile Flanke geschlagen. Der Typ, wie wir es schon ein bisschen vermutet hatten, der ist echt frech, der hat richtig Bock und ich habe jetzt unter der Woche gelesen, dass er auch mit Alex Meyer ein bisschen Sonderschichten gemacht hat, ein paar Flanken auf den Kopf gehauen hat. Also ich glaube, das könnte echt ein super, super Transfer sein, gerade wenn man betrachtet, wie wenig er gekostet hat.
120 oder 140, ne?
Ja, genau. Sowas. Also das ist ja Wahnsinn. Aber gut, Marvin und ich haben eben schon über die Angst gesprochen, die man als Eintracht-Fan hat. Die habe ich natürlich auch hier, dass er sich unserem Niveau anpasst, weil wir hatten hier schon viele gute Spieler, die dann, ja, ich nenne es mal so, das ist auch so, der HSV hat, glaube ich, ein ähnliches Syndrom. Also, dass du
sag ich zu Ende.
Also, naja, ich habe eigentlich gar nichts mehr zu sagen, aber das ist so dieses das ist dieses Ding von wegen, du hast dann einfach Angst von wegen, da ist ein geiler Spieler und dann durch unsere Umstände und gerade auch hier Armin Fee, was weiß ich, wenn Rehgäsel das nächste Mal einen Fehler macht, dann wechselt ihn dann vielleicht nach 15 Minuten schon wieder aus, was weiß ich, was er hat, wenn er irgendwie sauer ist, vielleicht hat er auch freitags Fasching gefeiert und ja, keine Ahnung, aber sagen wir es mal so, Stand jetzt bin ich echt sehr zuversichtlich, dass wir diese rechte Seite, klar wird da auch ein Loch fallen, der ist ein junger Kerl, aber der wird auf jeden Fall vielleicht die Lücke schließen. Und was ich noch zu ihm anmerken muss, warum es ein geiler Typ ist, ich habe ein Interview mit ihm gelesen, dass er, was er gesagt hat, von wegen, er wäre niemals zum Dorfverein gewechselt, weil er kommt aus Berlin und da gab es für ihn nicht viele Alternativen außer Frankfurt, weil Frankfurt eine geile Stadt ist. Und ich habe auch gelesen, dass er ganz viele Angebote aus der Bundesliga hatte. Also von daher scheint es echt gut. Er wirkt tatsächlich, ohne es böse zu meinen, etwas einfach strukturiert, aber es scheint ein geiler Typ zu sein. Und vielleicht ist es hier der nächste Publikumsliebling.
Er ist jetzt definitiv nicht der größte Mic-Worker, ja, und er sollte sich auch vor zu viele. Aber hey, der Junge soll halt auch Fußball spielen und wenn möglich sonst nichts anderes machen und auch nicht mit nichts anderem auffallen. Also wenn ich hier höre, ja, okay, Frankfurt ist eine geile Stadt, da hat er recht, aber ich hoffe, dass er sich dementsprechend bedeckt hält, ja. Nicht, dass ich wieder Taxifahrergeschichten hören muss, ja, und dass die Polizei ihn aufgegriffen hat oder so. Hatten wir alles schon hier bei der Eintracht, ja.
Ich werde also insofern, das überwachen.
Ja, genau. Ich denke, Basti, da machst du mal den Chief Inspector, ja, und schaust da mal, guckst dir die Frankfurter Clubs mal an und wenn du Janni Rekesel siehst, dann gibst du ihm nur einen O-Saft aus, dann nüchtert er wieder aus. Ne? Also insofern, ja, müssen wir schauen, aber ich finde es auf jeden Fall für 120.000 Euro ist das eine grandiose Verpflichtung. Der hat ein gutes erstes Spiel gemacht, der wird auch beim zweiten mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn wir nachher über Köln sprechen, wieder an Bord sein. Und das ist auf jeden Fall besser als alle Verlegenheitslösungen, die wir sonst in der Hinrunde probiert haben, die alle an der Grenze der maximalen Peinlichkeit waren.
Was war denn so euer Eindruck von Ben Hatira in der zweiten Hälfte?
Ja, gut, der ist mit untergegangen, finde ich. Also ja, das heißt ja. Untergegangen. Aber man hat ihm schon angemerkt, dass ihm die Spielpraxis fehlt und dass ihm diese ganze Story um ihn, dass ihm das auch noch ein bisschen beschäftigt. Aber ich werde ihn auf gar keinen Fall nach dem Maßstäben jetzt bewerten. Also ihm gebe ich auf jeden Fall noch Zeit und ich würde jetzt eine Bewertung würde ich fast gar nicht irgendwie machen wollen, weil ja, ich weiß gar nicht. Was mich genervt hat, dass er die ganze Zeit sich für den Kram da rechtfertigen muss. Weil in jeder Bundesligamannschaft gibt es so Keilereien und sonst irgendwas. Und wenn ich Mitchell Weisers Gesicht sehen würde, dann würde es mir auch schwerfallen, dem nicht in die Schnauze zu hauen. Keine Ahnung. Und ich finde einfach so, man sollte ihm jetzt einfach mal in Ruhe lassen und dass er sich auf Fußball konzentrieren kann, körperlich wieder fit werden und dann könnte er eine Verstärkung werden. Und vorher will ich das gar nicht bewerten.
Eine Sache, die ich gerne noch von euch erklärt bekommen würde, ist der Wechsel in der 73. und 78. Minute. Insbesondere der Wechsel in der 78. war Medojevic, kam für Aigner.
Ja, bitte, da würde ich mir auch eine Erklärung wünschen.
Das ist für mich sowas. Auch Gasinovic für Rekesel war schon interessant gewesen, aber den kann ich mir noch irgendwie mehr zumindest erklären, gerade bei dem ja, ich sag mal, Stand von, ich glaube, zu dem Zeitpunkt stand es schon 4-1.
Ja.
Als dann Medojevic für Aigner kam, also schon irgendwo komisch.
Mit diesem Wechsel hätte ich gerne auch vor dem Aspekt jetzt erklärt, was ja jetzt im Nachhinein noch gekommen ist. Du hast dieses 4-1, du merkst aber, dass die Mannschaft nach vorne geht, du hast mit Seferovic einen Stürmer auf der Bank und kriegst dann jetzt im Nachhinein diese Aussage von Fee um die Ohren gehauen, von wegen, da war kein Platz für ihn.
Also ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass Fee eigentlich ganz klar die Diktion gegeben hat, das Ding ist gelaufen, wir machen jetzt nichts mehr. Ja. Also ganz ehrlich, wenn du
Eigner dann auswechselst. Also
ja, aber trotzdem. Aber ich meine, also das ist für mich, wenn du Medojevic bringst, einen Defensiven für einen Offensiven, dann was kann dann anders die Diktion sein, außer wir wollen maximal noch das Ergebnis halten?
Ja, aber ob du jetzt 4-1 einen auf die Mütze kriegst oder 5-1, das ist dann nachher auch wurscht. Es sei denn, der Basti hat einen Armin angerufen und gesagt, hier, pass auf, ich habe 4-2 getippt, da darf nichts mehr gehen.
Jetzt kommt alles raus, Conspiracy. Basti Red und ja. Rotwein und Armin.
Ja, das ist, ich hatte da schon meine Vermutung.
Okay, ja, keine Ahnung. Also ich, den einzigen, ja, das ist, also wie außer mit dem Torverhältnis soll man es erklären? Also keine Ahnung, was er, ich weiß, bei seinen Wechseln weiß man ja sowieso nicht mehr, was er vorhat. Ich habe aber auch tatsächlich aufgehört, alles zu hinterfragen, was er tut, weil ich auch keinen Bock habe, mich aufzuregen. Also ich lese auch nicht mehr alles bei Facebook. Also von daher, was ja. Ich habe, weißt du, also dann, was soll ich mir... Mann, was soll ich denn sagen?
Ich möchte nicht darüber sprechen.
So in der Art, aber das ist ja, man muss ihn jetzt einfach mal machen lassen. Meine Grundmeinung steht, dass man aus dieser Mannschaft viel, viel mehr rausholen könnte, dass man ganz viele Situationen viel besser moderieren könnte, auch diese Ferovic-Nummer. Aber gut, er ist angeblich ein Grandler. Er hatte ja jetzt sein, um jetzt mal denselben Bildsprech zu nehmen wie der Marvin, er hatte ja seinen Heel-Turn jetzt gehabt. Und ist jetzt nicht mehr der gute Armin, sondern der. Mal gucken, ob das funktioniert. Es werden, gut, ich zahle jetzt hier 3 Euro in meine eigene Kasse, das werden die nächsten Spiele zeigen. Aber jetzt, ich fange erst vielleicht in einem Monat mal wieder an zu ranten, weil ich habe einfach auch keinen Bock mehr. Es geht mir auf den Sack und im Endeffekt müssen wir gucken, dass wir nicht absteigen. Das ist das Einzige, was jetzt zählt. Und selbst wenn Armin Fee noch seinen Zwillingsbruder neben sich auf die Bank setzt, die Eintracht soll einfach nur nicht absteigen. Fertig.
Ja, okay. Also dann würde ich sagen, dann können wir eigentlich das Stuttgarter Spiel eigentlich auch fast abhaken, denn Fakt ist, wir haben verloren. Ja, super. Das ist schön, dass wir das im Eintracht-Podcast hier geklärt haben. Aber es gab schon blödere Spiele, wo du eigentlich ein schlechteres Gefühl hast. Ich muss sagen, ich bin zwar zum ersten Mal seit längerer Zeit mal wieder früher gegangen, direkt, also mehr oder weniger nach dem 1:4. Ja, also weil das mache ich sonst normalerweise nicht, aber diesmal war ich irgendwie so angepisst. Aber am Ende habe ich nicht ganz so ein dramatisch schlechtes Gefühl gehabt, wie sonst immer, wenn wir verlieren. Ja, also da war auch in der Hinrunde wesentlich Schlimmeres dabei. Und man muss halt auch den Stuttgarter zugestehen, dass sie einen momentanen Aufwärtstrend haben. Und darunter hatten wir zu leiden.
Ich denke auch. Das ist einfach, Stuttgart hat es, und Stuttgart hat es auch verdient gehabt. Also ich fand, Stuttgart hat teilweise echt gute Ballstaffetten gehabt. Die haben auf den Flügeln ganz viel Geschwindigkeit auch. Also die haben, du siehst es, wenn einer hinterläuft, da teilweise ich, gut, du siehst es vielleicht anders, aber aus Eintracht-Sicht ist das für uns Geschwindigkeit.
Ja, natürlich.
Ja, gut, aber komm schnell. Du musst nur Flanken dann auch, das ist dann halt das Problem. Die Flanken gehen dann halt manchmal sonst wohin.
Ja, gut, aber kostet und auch der Gabi ist ja ein Leute, ne? Also das merkst du halt auch. Die Davi kommt ja jetzt langsam immer mehr rein, ne?
Ja, finde ich auch. Ich finde, was ich euch noch, wenn du das Stuttgart-Spiel abschließen willst, wie habt ihr die Stimmung im Stadion gesehen? Also ich fand das echt kurios. Also ich fand es zwar ganz lustig da oben. Die Ordner haben auch keine einzige Karte kontrolliert und man konnte ein- und ausgehen da oben und überall rumlaufen, was mich ein bisschen gewundert hat. Aber eigentlich fand ich das vom DFB ehrlich gesagt ein Eigentor, weil die Situation so viel gefährlicher wurde. Also der komplette Oberrang in der Osttribüne war voll mit Ultras und sonst irgendwas und nicht nur Ultras und direkt daneben sind die Stuttgarter. Ich weiß nicht. Also ich fand das eine ganz skurrile Situation irgendwie, weil dann gab es ja auch teilweise Wechselgesänge, die irgendwie versandet sind und ich fand das eine sehr, sehr skurrile Situation. Also hat sich nicht angefühlt wie ein normales Spiel, fand ich irgendwie.
Ja, Dennis, wir hatten irgendwie das Gefühl, dass die Stimmung, trotz der Tatsache, dass viele ja woanders waren, also im Ostblock, gar nicht so dramatisch schlecht war, ne?
Ja, war wirklich in Ordnung. Also man muss auch sagen, Respekt an die Stuttgarter, die haben auch gut Rambazamba gemacht, was du auch schon gesagt hast, Basti. Aber Marvin, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also war definitiv nicht so, dass du gedacht hast, oh Gott, hier ist tot, sondern wurde natürlich teilweise, hast du schon gemerkt, es wurde ja überhaupt kein Capo abgestellt, unten auch an 42 oder 36. Dementsprechend war natürlich teilweise etwas unorganisiert und wie du schon sagst, Wechselgesänge nicht immer so klappt, wie es eigentlich sein sollte. Aber nee, war schon mal ganz nett, auf jeden Fall.
Es war auf jeden Fall keine Freundschafts-Vorsaison-Atmosphäre, wo du dann immer die komischsten Leute im Stadion hast und wunderst dich, dass dann ganz komische Gesänge kommen oder so, keine Ahnung, oder mal ganz unthematisch zieh den Bayern die Lederhosen aus und du hast gerade einen ganz anderen Gegner. Ja, genau. Alles schon erlebt, ja. Also insofern, aber für die, wie du es gesagt hast, also der DFB hat sich da ein Eigentor schon irgendwo geschossen und naja, aber das beweist schon wieder eine gewisse Lächerlichkeit auf so vielen Ebenen, ja. Also haben sie das Ding auch noch nicht mal richtig durchsetzen können. Ich fand aber so, war es eine ganz gute Lösung für die Eintracht und das war irgendwie eine smart, lustige Entscheidung, was die Eintracht-Fans da gemacht haben.
Fand ich auch lustig, weil ich muss sagen, die Stimmung oben, also in der Osttribüne, die war besser als bei ganz, ganz vielen Heimspielen zuvor. Also es war nicht dieses normale, weil irgendwie hat jeder irgendwie, es hat da oben jeder Bock gehabt. Also ich weiß nicht, wie es bei den anderen Teilen des Stadions rüberkam, aber oben war es richtig laut und es war richtig, jeder hat irgendwie echt Bock gehabt und die Stimmung im Block war auch echt lustig. Keine Ahnung, also weiß ich nicht.
Das ist halt geil, ne? Ist also aber auch geil, weil du sorgst so für so ein kleines neues Element, so nach dem Motto, ja, jetzt haben wir im DFB mal so ein bisschen was gezeigt, haben sie uns doch nicht rausgeschickt, ja, und wir haben doch irgendwie unseren Weg da hineingewuselt, macht ja dann auch gleich medial dann irgendwo auch Wellen geschlagen, also das, so ein bisschen so Schnippchen schlagen, das kommt dann natürlich ganz gut und sorgt wahrscheinlich auch in dieser Gruppe auch für eine ganz gute Atmosphäre.
Ja, und die Ordner haben es auch gefeiert. Also die haben, wie gesagt, die haben keine einzige, ich will jetzt keinen Ordner in Schwierigkeiten bringen, aber die haben keine einzige Karte kontrolliert. Und das war, wie du es gesagt hast, das war halt schon irgendwie, das war ja ähnlich, bei Union Berlin war es ja auch so irgendwann, wo die Union-Fans dann den Leuten geholfen haben und dann irgendwann wurde der Block doch aufgemacht. Naja, wenn der DFB weiter solche Sachen machen will, dann soll er es tun. Man wird schon Wege finden, wa?
Ein gutes Zeichen gegen die Kollektivbestimmung.
Ich sag mal so, um dann Stuttgarter wieder ins Spiel zu bringen, obwohl er dafür nichts kann, aber besser als Tennisbälle aufs Feld zu schmeißen.
Ja.
Hallo?
Ist der Lennart überhaupt noch da?
Na, der ist gerade rausgeflogen.
Super.
Ah, ja. Passenderweise.
Das hat ja super gepasst, was ja, da eben gesagt
hat. Ich habe auch keinen Pieps mehr gehört, deswegen habe ich mir schon gedacht. Sehr gut,
sehr gut. Ja, genau. Die lebenserhaltenden Maßnahmen wurden abgestellt.
Hopfen und Malz verloren hier, ja.
Jetzt haben wir ihn in den Eintracht-Podcast gelockt.
Das war unsere späte Rache jetzt dann. Genau.
Komm in den Eintracht-Podcast. Nein.
Naja, keine Ahnung. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir auch schon weiter im Endeffekt. Bringt der jetzt nichts noch weiter über den FSV, sage ich schon, VfB jetzt zu reden, oder?
Ich glaube, da haben wir alles gesagt.
Ne? Ja, Seferovic haben wir noch nicht kurz, aber gut, haben wir letzte Woche schon. Er hat jetzt wieder 90 Minuten rumgehockt, also.
Ja, es ist halt. Ist halt für ihn unglaublich frustrierend und ist auch für uns nicht super, aber da müssen wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. Es scheint nur definitiv so zu sein, dass er halt gar kein gutes Standing mehr hat. Und das war auch alles kein taktisches Moment, sondern das war de facto so, dass das Tischtuch zwischen Fee und Seferovic nachhaltig zerschnitten scheint. Und da müssen wir halt sehen, ob er überhaupt noch großartig Einsatzzeit bekommt. Ich gehe fast davon aus, wenn keiner sich großartig verletzt und die Saison einigermaßen so weiterläuft, dass er maximal noch irgendwie so 5 Minuten Einsätze bekommt.
Boah, das wäre aber schon echt.
Das ist halt zum Kotzen, ja.
Das wäre schon echt übel, weil das hätte man im Sommer dann besser machen können, weil man verbrennt echt das Geld. Also der war doch der erste Kandidat, wo wir die ganze Zeit gedacht haben, boah, den genau. Kann man mal nächsten Sommer mal für 15 Millionen aus Sunderland verkaufen oder sonst irgendwas. Richtig. Und den kann, wie du es gesagt hast, im Endeffekt geht der, was weiß ich, für 4 Millionen, ja, wenn ich sag dir, wer den holt, der Max Eberl holt sich den dann, der hatte schon mal 12 geboten, das kriegt er dann für 4 wahrscheinlich.
Richtig. Das kann ich mir gut vorstellen, entweder wirklich England, was ja auch sein Traum ist, aber England wird halt mit der Ausgangslage halt auch sehr schwierig, oder wirklich der Lux Eberl weiß ganz genau, wen er günstig verpflichtet und holt sich dann den. Das kann ich mir gut vorstellen. Für die Eintracht wäre es im Endeffekt umso besser, wenn wir natürlich schnell den Klassenerhalt irgendwo schaffen würden, was natürlich auch unrealistisch ist angesichts der gegenwärtigen Lage. Aber dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er wieder öfter zum Einsatz kommt, ja. Also wenn eh alles gelaufen ist und du die Saison nur so austrabst. Aber wenn wir uns hier einigermaßen die Tabellensituation realistisch betrachten, werden wir bis zum letzten Spieltag Stress haben mit dem Abstieg. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er großartig da noch zum Einsatz kommt. Gerade wenn er das Vertrauen von Fee nicht mehr hat.
Ja, wird schwierig auf jeden Fall. Ja. Eine sehr, sehr verfahrene Situation.
Genau. Lennart, bei euch hier in Stuttgart, ihr habt ein ganz gutes Fazit. Jetzt seid ihr zwar gestern aus dem DFB-Pokal ausgeschieden, aber trotzdem einigermaßen erhobenen Hauptes. War jetzt gar keine ganz schlechte Partie von euch. Und in der Bundesliga sieht es insgesamt ganz ordentlich aus. Oder wie wird so gegenwärtig eure Lage
beurteilt? Ja, also ich habe jetzt bei mir im Blog geschrieben, wir sind wieder da, aber es ist noch nicht stabil. Also sagen wir mal so, wir hatten jetzt, wir haben ja gegen Wolfsburg vor der Winterpause noch ganz überraschend gewonnen. Dachten alle, ja, okay, das war jetzt ein Ausrutscher. Jetzt haben wir die nächsten 3 Spiele auch noch gewonnen. Es kommen allerdings noch ein paar Mannschaften, die sind noch ein bisschen knackiger als beispielsweise jetzt Köln, Hamburg oder auch die Eintracht, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, wir haben da auf jeden Fall eine gute Chance zu gewinnen. Es muss immer viel zusammenkommen, wie halt auch dieses Mal. Aber wir spielen jetzt am Wochenende gegen Berlin. Die habe ich eben noch im Pokal gesehen, bevor wir angefangen haben. Wir spielen jetzt noch gegen Schalke. Das waren jetzt auf jeden Fall die Gegner, die wir schlagen mussten, um uns da unten so ein bisschen rauszuarbeiten. Weil wenn wir jetzt die 3 Spiele verloren hätten, dann würden wir ungefähr da stehen, wo Bremen jetzt steht, nämlich auf dem Relegationsplatz. Und deswegen, also ich traue dem Braten noch nicht so ganz. Es ist auf jeden Fall stabiler jetzt und wir haben halt, wie gesagt, diesen Lauf, dass halt auch einfach, dass wir, ja, wie jetzt am Samstag zur Halbzeit, genau zur Halbzeit das 2-0 machen, was wir wahrscheinlich in der Hinrunde noch irgendwie vergeben hätten oder auch gestern in Dortmund. In der Hinrunde haben wir uns von denen noch abschlachten lassen. Und jetzt schießen wir halt den Ausgleich und dann ist es halt am Ende vor allem die individuelle Klasse von den Dortmundern. Also gerade der Aubameyang, wo du dann halt mit der Abwehr, die wir haben, nichts ausrichten kannst. Ich denke auch jetzt nicht mehr, dass wir absteigen. Das sah im Dezember oder im November noch ganz anders aus. Aber es wird auf jeden Fall noch ein hartes Stück Arbeit, weil diese ganzen Spiele, jetzt auch die letzten 3 Siege, das waren alles keine Selbstläufer. Das war auch immer viel, viel Willen, viel Arbeit. Also wir hatten gerade gegen Hamburg war das gerade, wo wir dann 3 Ecken hintereinander hatten, bis dann die Davi endlich den Ball über die Linie geköpft hat und der Hand sich den auch selber ans Bein geschossen schießen musste. damit er reingeht. Da ist immer ganz viel Willen und Kampf und halt auch, wie gesagt, dieser Lauf dabei. Ich denke, wir werden es am Ende wieder so durchwurschteln und meine Hoffnung ist halt, dass wir es nicht wieder bis zum letzten Spieltag warten müssen. Aber ja, die müssen halt jetzt dranbleiben. Gegen Hertha bin ich echt mal gespannt, wie das läuft am Samstag, weil ja, die stehen auch nicht umsonst da oben. Mhm. Und auch gegen Mannschaften, die jetzt halt wirklich ein bisschen gefährlicher sind und auch einfach mal ja, unsere Schwächen in der Abwehr ausnutzen. Also ihr habt es ja selber gesagt, auch die Eintracht hatte ihre Chancen und wir hatten da zum Teil einfach Glück. Ja, wir haben uns ja eigentlich auch noch einen Innenverteidiger geholt jetzt zur Winterpause mit Federico Barber vom FC Empoli. Der hat sich nur leider im ersten Testspiel einen Muskelbündelriss in der Wade geholt und fällt jetzt erstmal 6 Wochen aus.
Ach du Scheiße.
Und eigentlich ist unsere Abwehr, also man hat es halt gestern so ein bisschen gesehen, als der Kramni dann den Sunjic reingebracht hat, ich hatte dann jedes Mal Schiss, wenn der irgendwo in Ballnähe war, weil es ist, ja, man gewinnt dann halt.
Das ist Robin Dutt sein Königstransfer, finde ich. Also Sunjic ist Robin Dutt sein absoluter Königstransfer, wenn ich das mal sagen darf, aus der Ferne. Also,
das ist spektakulär. Ja, das war so, oh warte mal, wir müssen noch ganz schnell einen Innenverteidiger verpflichten, dann reisen wir nochmal schnell, ist der es hieß ja im Sommer bei uns, ja, wir scouten jetzt nur noch mit dem Däner und dem Nachwuchs-Däner, damit er gucken kann, ob es nicht vielleicht einen besseren in der eigenen Jugend gibt. Und es herrscht immer mindestens 4 Augen-Prinzip bei den Transfers. Und bei dem Transfer ist Dutt wohl mit seiner linken Hand kurz vor Transferschluss noch nach Krasnodar, glaube ich. Da haben wir den hergeholt, geflogen und hat ihn nochmal schnell so verpflichtet. Und ja, genauso spielt er halt auch. Also die Abwehr ist halt immer noch bedingt Bundesliga-tauglich. Wie gesagt, wir hatten jetzt halt Glück, die letzten Spiele, dass wir auch auf Mannschaften getroffen sind, die halt ihre Chancen nicht genutzt haben. Aber ist wie gesagt, wir spielen noch gegen Dortmund, wir spielen noch gegen Bayern, wir spielen noch gegen Schalke, Leverkusen, das sind alles noch so Mannschaften, die uns halt auch einen reindrücken können, wo wir dann vielleicht nicht mehr zurückkommen, wie halt gestern. Also ja,
da macht
ja,
gestern, ich finde gestern beim 2-1 hat man das so ein bisschen gesehen. Also das war ziemlich simpel gespielt, finde ich. Also da war tatsächlich zwischen Großkreuz und irgendjemand anders war echt eine gut, man muss auch sagen, Aubameyang macht das überragend. Es war so nicht tatsächlich gut.
Genau, ja, genau.
Also das war eigentlich echt simpel. Also die waren nicht mal so weit auseinander. Aubameyang ist der Reus, hat ihm einfach den Ball in den Lauf gespielt und dann gut, ich mache das natürlich super, aber ich finde gut, weil mir ist es auch nur aufgefallen, weil ich mir kam das Bild bekannt vor aus Frankfurt, also von daher. Ja. Aber ich denke mal, ihr werdet, glaube ich, mit dem Abstieg anders als wir nicht mehr so viel zu tun haben und mal gucken, wie es bei euch weitergeht, weil
Stuttgart ist halt wirklich der Vorteil, dass ihr durchaus schon, also ihr habt schon sehr schnelle Spieler, die jetzt auch wieder auch treffen und so weiter und so fort. Also Kostic, Rupp ist ja auch ein guter Spieler, die Davi, der sich gut eingefunden hat. Also sind jetzt echt schon ordentliche Spieler. Jetzt gegen uns war es natürlich auch, hast du auch gemerkt, dass auch ein Timo Werner da ist, auch wenn der, bei dem habe ich momentan das Gefühl, dass er auch nicht so wirklich in Bundesliga, also ist noch nicht so in der Rückrunde angekommen, oder?
Ja, das Problem ist halt bei dem, das ist halt ein schneller, kleiner Spieler. Und der braucht eigentlich neben sich vorne jemanden, der ihm irgendwie den Weg frei blockt. So jemand wie den Ginczek halt. Der ist nur leider verletzt. Und der Kramni spielt auch sehr gerne vorne nur mit einem Stürmer. Und das war vor allem jetzt in den Spielen, also in den ersten Spielen gegen Mainz und gegen Bremen, wo wir unentschieden gespielt haben, war halt das Problem, dass halt zwischen dem Mittelfeld und dem armen Timo Werner da vorne eine riesen Lücke klaffte. Und ja, so schießt du halt keine Tore, wenn du dann einen Spieler hast, der relativ schmächtig ist, der halt seinem Gegner höchstens weglaufen kann, aber sich halt nicht durchsetzen kann vor einem 1:1. Und wenn dann aus Mittelfeld nichts Vernünftiges kommt auf diesen einen Stürmer, dann schießt du halt keine Tore. Also auch jetzt ist er jetzt nicht unbedingt derjenige, der jetzt plötzlich die vielen Tore schießt. Der hat jetzt ein Kopfballtor gemacht gegen Köln, war es, glaube ich. Aber ansonsten sind es dann halt doch eher die Spieler, die aus Mittelfeld nachrücken, die Tore machen. Gentner, Rupp, Didavi, Kostic. Ja, wir brauchen eigentlich noch einen zweiten Stürmer jetzt, der vorne ein bisschen wegblocken kann und einfach dem Werner die Möglichkeiten geben kann oder auch einfach mal auf ihn ablegen kann, damit er halt vorne abgehen kann. Ja gut, und dann hat er halt das Problem, es konzentriert sich halt alles auf ihn und der Junge ist 19 und mit jeder Chance, die er vergibt und mit jedem Zweikampf, den er irgendwie im Strafraum verliert, wo er irgendwie abgedrängt wird, wird natürlich der Druck nicht weniger, weil wir natürlich das ist natürlich das große Sturmtalent, das wir haben. Und eigentlich, ich meine, der ist ich überlege gerade, vorletzte Saison hat er, glaube ich, sein Bundesliga-Debüt gegeben. Da standen wir schon im Abstiegskampf. Der hat letztes Jahr, hingen eigentlich alle Hoffnungen an ihn. Letztes Jahr waren wir vom ersten bis zum letzten Spieltag eigentlich komplett im Abstiegskampf. Das ist wie mit dem Timo Baumgartel, den wir hinten in der Abwehr haben. Da ist es einfach ein riesengroßer Druck für die jungen Spieler. Ja, und da brauchen die einfach noch ein bisschen. Deswegen sitzt der Baumgartel jetzt auch seit ein paar Spielen auf der Bank, weil man den so ins kalte Wasser geworfen hat, dass der auch irgendwann wirklich fehleranfällig wurde. Und ja, beim Werner, wie gesagt, der muss halt einfach noch ein bisschen robuster werden nach vorne, denke ich. Und der braucht einfach noch einen Mitspieler vorne. Der wird auch häufiger mal auf den Flügel eingesetzt, aber der kann halt auch nicht flanken. Deswegen, das ist so ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, der aus dem wird noch was ganz Großes, weil der halt seine Schnelligkeit hat.
Ich glaube aber, der muss noch ein bisschen Demut lernen, finde ich. Also ich finde, der muss, also jetzt nicht, weil er diese Küsschen verteilt hat, das meine ich gar nicht, sondern ich beobachte ihn oft, weil ich finde auch, dass er überragende Anlagen hat. Und ich erinnere mich irgendwie an eines seiner ersten Spiele in Freiburg, da ist er ganz allein aufs Tor gelaufen. Und quasi nicht alleine, sondern neben ihm stand noch einer, da muss er den Ball nur rüberschieben. Und ja, das sind so Situationen, wenn ich sowas sehe, dann mag ich Spieler nicht. Wobei ich sagen muss, bei ihm hat sich das schon ein bisschen gebessert, aber ich habe so das Gefühl bei ihm, wenn er im Kopf noch fitter werden würde, dann könnte er echt ein überragender Kicker werden, weil er hat auch irgendwie was nicht viele andere Spieler haben. Ja,
kann auch sein. So, ich glaube, dann haben wir zu Stuttgart und zu dem Spiel vom letzten Wochenende irgendwie alles gesagt, was uns eingefallen ist. Gucken wir doch mal ein wenig auf die aktuellen Geschehnisse. Der Herr Russ hat sich bei Twitter angemeldet.
Ja, ich habe das nur mal kurz mit reingeschrieben, falls irgendjemand Interesse hat, ihm zu folgen, ja. Also Marco, also wer weiß, wie er geschrieben wird, den brauche ich das nicht buchstabieren. Marco 4 Russ. Finde ich ganz lustig. Anscheinend haben andere Leute jetzt auch irgendwie den Trend erkannt, die sozialen Medien zu nutzen. Bislang hat er aber erst einen Tweet abgesendet. Schauen wir mal, ob da noch mehr passiert. Naja, mit dem Herr Fabian hat er ja einen Social Media Specialist in seinem Team, ja, vielleicht kommen jetzt auch hochgestylte Videos, Bilderchen und Instagram, ja genau, vielleicht wird es noch mit dem Instagram-Feed verknüpft, ich weiß nicht genau, auf Instagram war der gute Marco ja schon länger aktiv, habe ich auch so das Gefühl gehabt, dass ihm das so ganz spontan ganz gut liegt, wie das Schriftbild sein wird oder wie er sich im Schriftlichen hervortut, das bleibt abzuwarten.
Also, solange er sich textuell nicht an Philipp Lahm orientiert, ist alles gut.
Alter, ja, da haben wir doch so einen dauerhaften Dummschwätzer eigentlich auch schon, ne?
Also das, ey, was der vor jedem Spiel twittert, das ist unfassbar. Vor jedem Spiel. Vor uns besteht eine ganz wichtige Aufgabe, aber wir werden sie annehmen, die Herausforderung. Nein, nein, was ist denn los mit dir? Also, wer liest das denn?
Also, offensichtlich hier ja einige, leider.
Ja, aber weil es so ist wie ein Autounfall. Also ich kann das gar nicht aufhören zu lesen. Ich gehe manchmal nur in seinen Account rein, um zu schauen, was er aktuell so schreibt. Ob was er jetzt wieder für...
Ich glaube, das ist so... Nicht.
Also der hat einen kompletten Eishockeyschläger im Arsch. Also der ist so... Keine Ahnung.
Ich glaube ja, dass das Bastis Ausnüchterungstaktik für Sonntag ist. Also wenn ihm vom Doppelpass nicht schlecht genug wird, dann... Damit geht's. Ich warte auf den Twitter-Account von Thorsten Legert.
Gibt's den noch nicht?
Ich glaube nicht. Den gibt's?
Den gibt's, aber der hat sogar ein blaues Häkchen. Aber wo hat er dieses blaue Häkchen her? Weil zu der Zeit war er im Dschungel, da wird er kaum getwittert haben. Das ist schon merkwürdig.
Warum sagt mir keiner, dass es den gibt? Den will ich haben.
Also Thorsten, also einfach zusammen, seinen Namen zusammengeschrieben. Und ich glaube, ich weiß, der scheint wirklich verifiziert zu sein. Aber es hat sonst immer ein Freund von ihm gemacht. Also in der Zeit, in der er im Dschungel war, hat es ein Freund von ihm gemacht. Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn ich das so sehe, was er da so twittert, dass es wirklich von ihm stammt. Ich gehe eher davon aus, dass es irgendeine Agentur macht. Ja,
das denke ich auch. Wobei das schlimmste Neu-Twitterer ist ja Pal Dardai, oder? Der hat neulich getwittert, ja. Training, PK, Interviews, Trip ins Bed at Home Loft, viel los heute, ab jetzt nur Premium-Kopf, Punkt, Wetten, Fragezeichen. Also das war schon Product Placement at its best.
Ach, das habe ich zum Glück nicht gesehen.
Matthias Ginter hat es auch gemacht. Ja. Matthias Ginter hat auch so, nachdem die bei euch gewonnen haben, hat er auch irgendwas getwittert, bla bla, und der Hashtag Nike Tiempo, seine neuen Schuhe, als wenn Matthias Ginter ein Spieler wäre, der sich über seine Schuhe definiert, also.
Ja, oder,
es geht ja keiner zu Hause, der sagt, ich muss die Matthias Ginter Schuhe holen, der macht sogar Tricks, also.
Verstehe ich. Oh ja, da ja.
Naja, dann lasst uns mal schnell von diesem Twitter wieder weggehen, sonst kommen wir noch plack.
Obwohl Lothar Matthäus ist angeblich auch da, aber der hat noch keinen blauen Haken. Also, der ist auch ein Fake.
Da bin ich skeptisch. Es gibt ja viele Fake.
Es bietet sich ja auch an, da in der Richtung, da kannst du ja relativ schnell irgendwie was machen.
Nun ja.
Ja.
Konzentrieren wir uns lieber erstmal auf das nächste schöne Wochenende, oder? Mhm.
Auf jeden Fall, du mal. Ja, genau. Ja,
das natürlich Spiel Köln.
Das Spiel gegen den FC steht an. Für uns eine ganz gute Uhrzeit. Ja, also schön mal das Samstagabendspiel, um es mal so zu sagen. Wir fahren hin. Das wird auch eine interessante Reise. Und ehrlich gesagt habe ich keinen Bock, ohne Punkte wieder zurück nach Frankfurt zu gehen.
Nee, auch nicht abends feiern gehen in unseren Desinfektionskeller.
dazu später. Spannend wird halt auch in der Aufstellung her. Zambrano darf ja jetzt wegen Gelb-Rot erstmal nicht mitspielen.
Das ist total ärgerlich, dass du dir immer wieder die Chance verbaust, mal vollständig aufgestellt zu sein mit der Bestbesetzung. Letzte Woche hatten wir 5. gelbe Karten, jetzt war Zambrano mit Gelb-Rot. Ist einfach ärgerlich, ne? Also man kann ja sagen, dass Ayhan jetzt nicht die beste Partie gemacht hat, aber welche Alternativen hast du? Ja? Also ich finde es halt schade, dass Zambrano sich durch solche gelb-rote Karten wieder nach außen manövriert. Und ob ich jetzt Marco Russ in der Innenverteidigung sehen will, das wage ich doch ehrlich gesagt zu bezweifeln. Zum Glück kommt Abraham wieder.
Da hast du recht, ja. Abraham in der Innenverteidigung und eventuell statt Rusma in der Doppel-6 vorne einen Hasebe spielen zu lassen, anstatt auf seiner geliebten Rechtsaußenverteidigerposition. Denn da muss man ja sagen, wäre es sehr verwunderlich, wenn sich Fee, obwohl ich traue ja Fee mittlerweile noch alles zu, einen Regessen wieder rausnimmt und Hasebe da hinstellt.
Das wäre natürlich absolut der Wahnsinn. Das ist so sehr unwahrscheinlich, wäre das wahrscheinlich gar nicht, ja.
Aber dann nehme ich den kompletten Venuskeller auseinander, dann kratze ich aus.
ganz ehrlich, wenn er das macht, wenn er wirklich so unfassbar dämlich ist und total ohne Grund Regesel rauslässt, der ein wirklich auch gutes erstes Spiel, wie wir ja schon mehrfach jetzt hier erwähnt haben, dann ist ihm nicht mehr zu helfen. Ja? Also ich meine, also dann hat er den Verstand komplett verloren. Die Sachen, die funktionieren, sollten wir doch bitte genauso lassen.
Also was wäre denn eure Aufstellung jetzt mal vom Tor abgesehen?
Ja, also für mich geht nur Zambrano zwangsweise raus und dafür rückt Abraham rein. Ansonsten würde ich die Aufstellung genauso lassen.
Genauso.
Und also vielleicht würde ich Russ noch rausnehmen und Hasebe reinstellen. Ich denke, das wäre doch genauso würde ich es machen. Russ geht wieder auf die Bank, Hasebe kommt dafür rein und ansonsten würde ich es genauso lassen. Und Chipka links, also Ayhan würde ich auch nochmal spielen lassen, zusammen mit Abraham, Regesel rechts, Stendera, Hasebe. Dann Offensive, Fabian in der Mitte, links Huschti, rechts Aigner und ganz vorne zentral Meier, der dann wieder etwas mehr Glück hat.
Klingt nach einem guten Plan, ne? Denke ich, kann man so machen, ja. Ja. Basti, wie siehst du das, René?
Ja, ich bin unschlüssig, was wir da vorne machen, weil mir fehlt so ein paar, weiß ich nicht, Meier ist so... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, was wir machen sollen. Ich würde im Endeffekt wahrscheinlich wieder dieselbe Aufstellung gegen Stuttgart benutzen, außer was die Wechsel, die ihr schon gesagt habt, Abraham und gut, ich weiß, ich will einfach Russ gar nicht mehr sehen. Das ist das einzige Wichtige für mich, ist das Russ in Köln, Spielpunkt.
Hoffentlich hört er
der Rest. Stimmt. Das kann ich immer noch mal twittern. Okay.
So. Ich weiß schon, wer geblockt wird.
das ist wahrscheinlich besser für uns beide. Nein, auf jeden Fall. Weil vorne, ich muss ganz ehrlich sagen, vorne kann man echt viel auch machen. Also wir haben ja gar nicht mehr die Situation wie teilweise in der Hinrunde, dass man sagt, ja okay, die Aufstellung ist eh klar, außer ein paar einzelne Positionen. Sondern wir haben viele Möglichkeiten auch. Huschi und Schneider auf der 6 vielleicht mal und dann vielleicht mal Aigner raus, weil er Gacinovic rechts und keine Ahnung, links Fabian und Benatira hinter den Spitzen. Was weiß ich, irgendwas, also man kann ja mal... Man muss ja nicht immer irgendwelche merkwürdigen Wechsel machen. Fehl kann ja mal, guter Stamm wird bleiben, aber ich habe jetzt keine Aufstellung im Kopf. Das Einzige, was ich fordere, dass Russ nicht mehr auf der 6 spielt, sondern dass im Zentrum die zwei Sechser beide ballsicher sind und da entweder Ayhan und Stendera oder Huschi und Stendera. Und wer dann vorne ist, die geben alle nicht viel. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass Gacinovic irgendwie noch was macht. Also von daher habe ich ja vorhin schon gesagt, ich reg mich gar nicht mehr auf und hoffe auch gar nichts mehr. Ich will einfach nur nicht absteigen und ich will nicht in Köln im Venus-Seller, den ich sehr hoch jetzt schon schätze, weil ich mir die Homepage angeguckt habe, bevor der Herr Lost in Nippes es falsch versteht. Ich will einfach nicht da stehen und das ist ja keine Ahnung. Also stell dir vor, wir verlieren tatsächlich 4-0 und dann steht er den ganzen Abend vor uns. Und ich freue mich so sehr, ihn zu sehen. Nach diesem Periscope-Gruß, den die Bande mir vom Karneval geschickt hat, habe ich so riesen Bock da drauf. Und ich will einfach nicht, dass das zwischen uns steht, Los Sinippes. Es darf nicht sein.
Es darf nicht sein, dass du gewinnst. Tut mir leid, eigentlich wirst du leider gewinnen.
Also ich sage, ich nehme jetzt meinen Tipp schon vorweg, weil ich bin ja das Basti Rakel jetzt, nachdem ich die letzten zwei Spiele richtig getippt habe. Die Nummer geht
Hashtag Basti Rakel, ja.
Ich sage, genau. Das Ding geht 1-1 aus und damit können, glaube ich, alle leben. Und ich werde in den Venus-Zeller nie mehr beleidigen. Ich entschuldige mich beim Ansgarius und beim Lost in Nippes.
Naja, also 1-1 wäre auch durchaus ein Tipp, mit dem ich einigermaßen gut leben könnte. Man sieht ja, dass der Kölner, wenn du das Spiel gegen die Eintracht in der Hinserie wegnimmst, durchaus einen guten Lauf haben. Mit 26 ja. Punkten sind sie wirklich, haben sich im Mittelfeld der Tabelle verfestigt, ohne großartige Ausschläge. Aber für eine Mannschaft, die jetzt noch gar nicht mehr so lange in der Bundesliga dabei ist, ist es wirklich eine wunderbar runde Sache. Und die Eintracht muss auch aufpassen, dass sie halt nicht in gewisse Fallen tappt. Aber also wie gesagt, mit einem Unentschieden wäre ich durchaus zufrieden. Auswärts, muss man sagen, in Köln wäre das natürlich auch gar nicht so verkehrt. Ja. Ist jetzt mein Take daran. Wenn ich mir angucke, also ich meine, ich kann immer wieder die gleichen Namen nennen, aber wenn ich zum Beispiel sehe, dass Köln auch Simon Zoller wieder hinbekommen hat, ne? Also das ist wirklich eine anständige Sache. Ich habe eigentlich gedacht, nachdem er dann zwischenzeitlich wieder beim in Kaiserslautern gelandet ist, dass das überhaupt nicht mehr funktioniert, aber zurück in Köln trifft er langsam auch wieder und der Offensivbereich der Kölner ist jetzt auch wirklich nicht zu unterschätzen. Modest sorgt manchmal für Gefahr. Im eigenen Stadion ist das sowieso nochmal was anderes. Ich habe nur die leise Hoffnung, dass die Kölner aufgrund des Endes der Festivitäten, der Karnevalsfestivitäten jetzt ein bisschen ausgelaugt sind und dass wir da wie eine gefährliche Biene zuschlagen können.
Ja, das wäre natürlich umso besser. Naja, aber ich weiß, also wird auf jeden Fall. In Köln haben wir nie gut ausgesehen, sorry, ja.
Ja, das ging uns eigentlich, beziehungsweise gut, wir sehen zu Hause immer gegen Köln nicht so gut aus, aber ich meine, ich habe ja jetzt beide Mannschaften mal so im Vergleich gesehen, euch jetzt am Wochenende und die Kölner zwei Wochen vorher und beschäftige mich sonst jetzt nicht mit beiden Vereinen so sehr, dass ich es immer gucke, wie die spielen, aber...
Dann sofort raus hier, was soll das jetzt?
Marvin, du hast denn angeschleppt?
Nein, aber von dem, was ich so gesehen habe, schätze ich euch eigentlich schon stärker ein als Köln, also ich fand die Kölner jetzt auch nicht so überragend und gefährlich gegen uns. Und ich meine, ich muss es wissen, weil wir waren in der Hinrunde ja wirklich für jeden fast Kanonenfutter, außer für Hannover und Darmstadt. Und so viel hat sich ja bei der Mannschaft dann bei uns auch nicht verändert. Also klar, die spielen jetzt anders, aber wenn wir Köln schlagen können, meine ich, könnt ihr das auch, weil ich bin immer noch beeindruckt. Ich habe das Wolfsburg-Spiel, euer Wolfsburg-Spiel sonntags bei Sky gesehen und dachte, krass, mit dem Meier, also... Ja, ich habe 2-1 für die Eintracht getippt.
Okay, ja, super. Also da sage ich natürlich auch nicht nein. Ich merke halt, dass das Kölner Spiel im Endeffekt durch eine gewisse Kompaktheit eigentlich lebt. Dass in der Defensive du ganz gut geordnet bist, manchmal Ausschläge nach vorne hast und diese Kompaktheit auch im defensiven Bereich fehlt eigentlich der Eintracht. Und das ist halt so das Ding, weswegen ich, das haben wir jetzt in den vorherigen Minuten schon thematisiert, wo ich ein bisschen Angst habe. Aber natürlich, wenn die Eintracht optimal im Lauf ist, dann kann das halt natürlich schon so ausgehen wie das Hinspiel. Wobei das natürlich schon ein Freak-Ergebnis war. Und wenn wir dann alles abziehen, alle Ungewöhnlichkeiten, dann bleibt bei mir auch so ein Unentschieden hängen. Und wie gesagt, ich könnte damit leben. Wichtig ist, dass du kontinuierlich weitergehend den Abstieg punktest. Denn du kannst nicht in eine Rückwärtsspirale geraten oder in eine Spirale nach unten hin. Du kannst dir nicht über mehrere Wochen erlauben, jetzt nicht zu punkten, denn ja, die unten, die zerren. Und es ist wirklich so, ja, wir können jetzt viel über Hoffenheim reden, dass die auch in der Rückrunde jetzt total schlecht waren. Stevens ist jetzt gegangen aus gesundheitlichen Gründen. Gute Besserung auf diesem Wege hier alles an ihn. Da kann aber auch nochmal was passieren, weil die Qualität in der Mannschaft haben. Und wir sind nur 2 Punkte von einem Relegationsplatz entfernt. Die Bremer, die scharren mit den Hufen, auch wenn das spielerisch durchaus limitiert ist. Bremen und Hannover haben einen wirklich sehr spielerisch limitierten Kader. Aber wir wissen, wie schnell es geht und du musst kontinuierlich dranbleiben. Und deswegen ist auch ein Punkt in Köln schon besser, als irgendwie hier komplett ohne was nach Hause zu fahren. Und das muss auch das Ziel sein.
Ja, eben. Also man kann ja nicht nach Köln fahren und sagen, hoffentlich holen wir was, sondern also viele, also die Eintracht ist ja auch immer noch die Eintracht und die ist zwar nicht so toll, aber die ist auch nicht so schlecht. Also wenn wir nicht nach Köln fahren zu sagen, wir wollen da gewinnen, dann stimmt auch was nicht. Also
ich will da auch unserem Gast gar nicht widersprechen. Ich denke auch, dass wir 2-1 gewinnen, dann ist gut.
Sehr gut.
Sind wir alle zufrieden.
Also dann haben wir Dennis 2-1, Basti 1-1, Moa ebenfalls 1-1, Lennart 2-1 und jetzt kommt der einzigartige René, der mit uns mit seinem Tipp hoffentlich sehr entzückt.
Warte mal, lass mich gerade mal mitschreiben. Dennis hat 2-1 gesagt, gell?
Jawohl, genau.
Hervorragend. Ich sag, wir fahren das Ding mit einem 4-1 für uns nach Hause.
Jawohl, der Optimismus hier.
Ja, wunderbar, komm. Wunderbar.
Ganz klar. Dreimal Meier, zweimal mit dem Kopf, einmal mit dem Hintern und einmal Fabian aus 32,5 Metern.
Man merkt schon, dass du so im Rheinland mittlerweile wohnst. Du hast anscheinend zu viel Fasching gefeiert, zu viel Karneval gefeiert, ne? Und so die positiven Nachwirkungen sind auch da, ja.
Du, ich war so ziemlich der einzige Mensch in dem Karnevalszelt, der mit Kaffee da gesessen hat.
Ja,
also.
Mit Irish vielleicht,
ja. Ja, Irish Coffee, ne? Ich wollte jetzt gerade sagen, ja, russische.
Das sind immer die, das gibt Leute, das sind immer die Besten, die sagen, ach, ich gehe nur weg, ich habe gestern nur Eistee getrunken.
Alles Eistee.
Sprichst du da aus Erfahrung, Basti?
Einen schönen russischen Kaffee.
Ich gebe immer zu, dass ich saufe. Ich mache da keinen Hehl draus. Das hört man ja auch.
Hervorragend. Ja. Haben wir die Tipps damit durch, meine Herren? Also zumindest für das Köln-Spiel. Dann sollten wir ja dem Gast auch noch die Ehre erweisen, auch noch vielleicht diese bestimmt sehr hingebungsvolle Partie zwischen Stuttgart und Hertha zu tippen, oder?
Hingebungsvoll.
Oh, das wird schwierig.
Ja, deswegen darfst du ja auch anfangen.
Ja, ich überlege gerade 1-1. Weil ich glaube nicht, dass ich glaube, also es wird schwierig gegen Hertha, auch selbst wenn wir zu Hause spielen, zu gewinnen. Wir tun es auch gegen Hertha immer schwer. Und ich hoffe mal, dass wir den Ibisevic ein bisschen im Zaum halten können. Der hat ja heute auch schon wieder 2 Tore gemacht. Gegen Zweitligisten zugegebenermaßen, aber trotzdem. Das ärgert mich immer noch ein bisschen, dass wir den verkauft haben. Ich sag 1-1. Und damit sind wir, glaube ich, ganz gut leben, wenn man dann halt in den Wochen danach gegen Hannover gewinnen und
gegen Hannover zu gewinnen könnte jetzt nicht so schwer werden.
Ja. Das ist halt die Bedingung dann. Also ich bin mit 1-1 gegen Hertha zufrieden, wenn wir halt die ganzen Mannschaften noch schlagen, die da unten drin stehen. Und Darmstadt natürlich.
Ich sag auch 1-1, weil ich das Gefühl habe, euch nicht zu weit wegziehen lassen zu wollen. Ja, deswegen tut mir leid, kein Sieg für euch. Aber immerhin ein Unentschieden. Andererseits habe ich die Härte auch so gefressen, dass ich auch auf keinen Fall mir wünsche, dass die irgendwie 3 Punkte holen. Ja? Also ganz ehrlich, das ist auch eine Partie, das ist nicht böse gemeint, aber die läuft samstags um 15.30 Uhr. Ich werde es eh nicht verfolgen können, weil wir da zu der Zeit gerade im Bus sitzen. Aber das würde ich mir auch nicht als Einzelspiel angucken, ja, denn dieser Hertha, das ist einfach für mich Fußball von einem anderen Stern und diesen anderen Stern, den könntest du getrost auch in eine andere Galaxie verbannen, in der es keinen Empfang gibt, ja, also wirklich muss ich mir nicht antun und insofern, unter anderen günstigeren Zeichen könntet ihr auch gerne gewinnen, aber lassen wir es mal mit dem Unentschieden.
Ja, wenn Wolfsburg verliert, habt ihr die auch bald.
Ich sehe das ähnlich wie der Marvin mit dem anderen Planeten. Da können wir auf Aldebaran den tun. Und, ja, deswegen. Also eigentlich fände ich es besser, wenn Stuttgart gewinnt, weil ich finde das Spiel ist nur unattraktiv wegen der Hertha. Ich finde, Stuttgart hat teilweise echt auch, weil da meistens auch im Stadion was los ist und da ist ja auch oft Power drin. Aber ich denke, die Hertha ist mittlerweile so gefestigt, ich denke, das Ding geht auch 1-1 aus. Also es ist zwar langweilig, dass ich jetzt 2-1 gespielt, aber ja.
Ich tippe auch. Dennis?
Ja, ich muss eigentlich sagen, die Hertha hat in den letzten Spielen oder auch in der Hinrunde gezeigt, dass sie extrem viel Dusel haben, komischen Fußball spielen und leider relativ erfolgreich. Ich tippe leider auf ein 2-1 für die Hertha. Und damit sind wir punktgleich und ziehen an euch vorbei, Stuttgarter. Da sind wir auch mal ganz froh drum. Nee, Quatsch. Aber es ist leider, glaube ich, wirklich schwierig in der Saison als Frankfurt oder Stuttgart oder wer auch immer da spielt, unbedingt Punkte zu holen. Ich tippe leider, da wird nichts draus.
Ich sage 0-0. Da passiert nichts. Das wird grottenlangweilig und nichts mit Toren.
wie lieb wir eigentlich zu unserem Gast sind, ne? Wenn ich mir überlege, dass sein Verein für einen der frustrierendsten Momente in den letzten 2 Jahren gesorgt hat, als ich nach Stuttgart gefahren bin, die Eintracht geführt hat und sich dann halt noch in der letzten Saison vorführen lassen. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Der ein ganz grausiges Spiel, der Dennis wird sich nur zum Teil an das Spiel erinnern. Ne? Aus
ich habe es am nächsten Tag im Fernsehen gesehen nochmal.
Ja, also muss ich sagen, Lennart, du kommst ja äußerst gut weg, sei froh.
Naja, komm, ihr hattet ja auch eure Revanche im Hinspiel. Also ich meine, ich bin jetzt ja normalerweise gewohnt, dass wir gegen euch irgendwie gewinnen, auswärts immer hoch, zu Hause auch irgendwie. Aber da war das Hinspiel die Saison schon echt, das war schon ein Schlag ins Kontor.
Aber ich finde, das war zorniger in der Nutshell, weil das so dieses Dings gezeigt hat, von wegen, sein System ist echt gut, wenn es funktioniert, aber man kann es nicht auf Biegen und Brechen durchsetzen und erst recht nicht bei 38 Grad. Also ihr seid glaube ich, 35 Minuten losgerannt und habt euch gewundert, dass wir euch am Ende 4-1 weghauen. Nee. Aber wer soll das denn durchhalten? Da sind ja keine, keine Leichtathleten auf dem Platz, die komplett das machen können. Also wenn einem Heribert Bruchhagen selbst taktische Sachen auffallen, dann müssten die aber allzu offensichtlich gewesen sein.
Ja, dann weißt du, wie weit es gediegen ist. Ne? Ja. Was auch nicht so gut funktioniert hat, um jetzt mal ganz elegantes Thema zu wechseln, der eine oder andere mag ihn kennen, Erman Muratagic hatte sich ja versucht, in die Türkei abzusetzen. Es hat jetzt nicht so wirklich wunderbar gut geklappt. Das ist ein ehemaliger Nachwuchskicker der Frankfurter Eintracht. Der war unter anderem U23-Torhüter. Ich habe also mir wirklich in Erinnerung, ich habe ihn einmal bei einem Testspiel gesehen und dann irgendwann nochmal bei der U23, wo er, glaube ich, mit bei einer üblen Grätsche irgendwie dann vom Platz geflogen ist und dann auch irgendwie mehrere Spiele gesperrt war. Und danach war der dann auch irgendwie nie wieder gesehen, hat auch keinen Anschlussvertrag bekommen. Und irgendwann in dieser Zeit muss er anscheinend ein bisschen, ich will mal sagen, kann man ja sehen, wer mir will, aber irgendwo abgerutscht sein, hat sich den Hells Angels in Frankfurt angeschlossen und hat sich dann auf den Weg in die Kriminalität gemacht. Und jetzt wurde er halt dafür eingebuchtet. Auch eine ungewöhnliche Geschichte eigentlich, ne?
Krass, gell. Aber scheint nicht so weit weg vom Profi, beziehungsweise nicht Profi, aber vom Fußballbetrieb zu sein, weil die drei Kollegen aus Hannover waren auch lustig.
Ja, ist mir auch gerade eingefallen. Was wollten die ausrauben? Ein Spielcasino oder so eine Spielbank?
Nee, so diese Automatenhöllen da, irgendwas. Also,
bekommt ihr zu wenig Geld oder was?
Ich weiß es auch nicht,
aber. Ich glaube, die hatten, was ich gelesen habe, hatten die Spielschulden. Also man musste auch echt vorsichtig sein, dass man sie sich über die lustig macht, weil ich glaube, die sind da echt in Sachen reingeraten, wo die dann, wenn dir echt nichts mehr anderes einfällt, als sowas zu machen, die haben mir auch Angst gekriegt. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Also es ist natürlich auf den ersten Blick lustig, aber eigentlich tun mir die drei Kerle leid, weil.
Ich wollte gerade sagen, also zugute halt muss man ihnen ja, dass sie es nachher nicht getan haben, sondern dann noch irgendwie die Vernunft eingekehrt ist. Blöd ist halt, dass du dann quasi, wenn du nichts machst, dann halt trotzdem in eine Polizeikontrolle kommst, ja?
Nee, die Deppen haben einfach das Auto falsch geparkt. Also die haben ein Auto falsch geparkt und weil es im Halteverbot stand, hat irgendeine Politesse das Nummernschild kontrolliert und da ist bei es erst aufgefallen, dass das geklaute Nummernschilder waren. Also Und haben natürlich auch die ganzen Waffen und so da drin gelassen. Gut.
Okay, das ist natürlich durchaus ungeschickt, ja. Aber
ungeschickt ist gut, ja.
Ich finde, das ist ein guter Einwurf von dir, Basti. Da muss man vielleicht auch noch überprüfen, was da noch dahinter steckt. Denn Spielschulden auch in dem Alter, wie ist das verstrickt und so weiter und so fort, da erinnere ich nur daran, dass die Eintracht letztens im Verein in die Satzung aufgenommen hat, dass Spielmanipulation offiziell geächtet wird im Verein. Und es gibt ja auch immer noch international vieles im Fußball, was einem komisch vorkommt. Und die kommen ja aus dem Jugendbereich und da gab es auch schon das ein oder andere Spiel, was da gemauschelt wurde. Ja. Also da kann in der nächsten Zeit auch noch was bei rumkommen. Für Muratagic, um jetzt nochmal zurück zur Eintracht zu kommen, der ja jetzt auch schon länger eigentlich gar keinen Fußball mehr spielt, weil ich irgendwie ungewöhnlich finde, dass du dann da eigentlich 2013, nur weil du jetzt bei der U23 dann keinen Anschlussvertrag mehr bekommen hast, komplett aufhörst mit dem Fußball. Ne?
Ja, also, dass du nicht immer noch in die Landesliga gehen und irgendwie 500 Euro im Monat kassieren oder sonst irgendwas. Also
auf jeden Fall. Oder auch in die Oberliga oder so, was weiß ich. Du bist ein Torhüter, der sich in allen Jugendligen irgendwie durchgesetzt hat, nur den Sprung nicht geschafft hat. Also da wundert es mich dann schon, dass dann die Karriere beendet wurde. Aber gut, wir wissen alle nicht genau, was dahinter steckt. Vielleicht erscheint irgendwann mal ein Buch darüber, ja, meine Tage bei den Rockers oder was weiß ich.
Meine Achterbahnfahrt vom Fußballplatz in Zmoseleck.
Genau, von der Eintracht zur Zwietracht, ja, keine Ahnung, irgendeine Scheiße. Sowas. Also ich merke schon, der Stoff
ist... Ich würde sagen, wir beide schreiben das, wir rufen ihn mal an.
Zumindest den Titel sollte der vorgeben, ja.
Ja, auf jeden Fall. Naja, gut, aber trotzdem interessante Geschichte, hängen wir jetzt auch mal in die Shownotes mit rein. Hessenschau-Artikel könnt ihr euch mal durchlesen. Also, was alles passiert, Frankfurt ist eine große Stadt und da ist einiges unklar.
Ja, was sonst noch so passiert, ist die Liste und der Herr Marvin darf das jetzt mal anmoderieren.
Ja, meine lieben Leute.
Hallo, das kommt jetzt aber ein bisschen aus dem Nichts. Was, kommt es jetzt schon oder was?
Ja, oder wollen wir die ganz am Ende machen?
Nee, komm, zwischendrin, mach doch jetzt.
Ja, da muss ich hier erstmal öffnen. Ihr könnt ja nicht einfach mich hier aus dem falschen Fuß erwischen. Dann müsst ihr
Okay, ja dann.
Alles klar, ja, mal, ich hab's jetzt, ja.
Alles klar, okay. So, ja, also, nachdem wir in der letzten Woche ja so den ein oder anderen verpasst haben, kommt jetzt die Liste von Basti vorgelesen.
Gute, also. Ja, ich fange jetzt erstmal mit denjenigen an, die ich letzte Woche leider vergessen habe, meine Süßen. Und da fangen wir an mit der Easy, der Saga, Zacki, der Ned Fuller, der Rasenfunk, Prinzessin Pedomont, Jasmine, Sebastian Holl, Christe mit Rode oder mit Rode, Thomas Mosch, Richard Turkovic, den EFC San Francisco, den Herrn Rebiger und wer auch gerne, der hat es selber getweetet, wer von mir genannt werden will, den Herrn September. Dann grüße ich mein Eclair, Hunjo Scheuermann. Und wenn die Musik schon mal da ist, lese ich jetzt auch die Liste von letzter Woche nochmal vor. Dennis X, Adlerforum, Dede Kinyo, I am Gandino, Ali Pascha, Sonus Rocks, Nobody JPH, Basalti, Johannes DH, Ötchi, Bazoom FFM, Jörka, Jippoline, Epic Bot, Malte, Black Templar, Whatever Caro, Alexandra mit H am Ende, Temisu 501, SGE Gonzo, besondere Grüße, Thomas Kante, dann der coole Dürrenboy, grenzwertig AFK, wieder der Babo Buddha, sehr gefährlich, Jan D., Jalzin Imre an der Stelle wieder, Nick 2012, Mistbildchen 79, die Stehblock Barbie, also nicht das Mistbildchen ist die Stehblock Barbie, sondern Stehblock Barbie ist der nächste Name, SG FFM 86, Frau Mima aus Mainz, nach der die alte Klofrau wiederkommt, Vasago, Big Bamboo, Superheld, Darth Maul, Freisi, Stefan Krieger, How Forever, Backflip, Bacon, Frankfurt Dude, Hesse James, Stubenzocker, Jasper Jones, Olli Adler Ultra, Andreas Hammel 06, Attila, Ronja 78, 95.com und wie immer am Ende den besonders erotischen Ton jetzt, den Erfinder des Hashtags Grenzerotik, unseren Olli Schwarz-Weiß wie Schnee.
Sehr schön. Jawohl.
Meine Güte, das ist der. Ich bin sprachlos.
Grandios. Grandios.
Sehr gut, sehr gut. Ja, also da hat er jetzt alles abgehakt, würde ich sagen.
Das war Grenzerotik vom Feinsten, aber sowas von.
Sehr gut. Wenn ich jetzt noch einen vergessen habe, dann tut es mir tatsächlich leid.
Dann wiederholen wir die Nummer nächste Woche einfach noch.
Ja, ich denke, wir haben hier
wir
schon...
ziehen es jetzt Woche für Woche, aber ab jetzt kostet... Die ersten zwei Runden waren frei. Ab jetzt kostet pro Namen 1,99 Euro.
Wir müssen uns ja irgendwie finanzieren. Ne?
Genau.
Richtig. Sehr gut. Ah. Von der einen Liste zur anderen würde ich sagen, gehen wir direkt weiter mit der Dummschwätzer der Woche, oder?
Korrekt. Sie sieht hier in dem Dokument ein bisschen verwaist aus, aber vielleicht habt ihr ja noch den einen oder anderen, der
ich
euch da spontan
noch einfällt. Ich habe leider nur den einen gefunden, aber mir ist gerade eingefallen, wenn wir schon so geil mit Musik arbeiten, müssten wir für den Dummschwätzer-Kategorie eigentlich auch irgendwie das abstruseste Zitat von Karl-Heinz Rummenigge mal so als Jingle vorher einspielen, finde ich.
Das ist eine gute Idee. Lass uns das machen.
Da gibt es mit Sicherheit ganz viel Material. Am besten, ich danke dir sehr. Und sonst
das geht's. Alter, das mache ich, genau das mache ich. Ich ziehe mir das irgendwie und unterlege das mit einer schönen Musik. Das haben wir ja jetzt schon so gut hinbekommen.
Sehr gut. Also, ja, ich habe tatsächlich diese Woche nur einen, den kann ich kurz abhaken. Der hat der hat was mit dem Spiel gestern zu tun, das passt auch zu unserem Gast. Und zwar hat Mehmet Scholl gestern tatsächlich behauptet, dass Aubameyang kein Weltklasse-Stürmer wäre. Und wer sich dieses 2:1 angeguckt hat und behaupten kann, dass Aubameyang momentan, gut, vielleicht jetzt noch nicht dauerhaft, aber wer diese Saison sagt, dass Aubameyang kein Weltklasse-Stürmer ist, also der soll weiter seine C&A-Hemden anziehen, soll seinen Dacia Duster fahren, aber soll bitte nicht mehr im Fernsehen auftreten.
Ja gut, im Vergleich zu Alex Meyer kann der halt auch nichts.
Na gut, also weiß auch nicht, also das sind schon wirklich, das sind halt Aussagen, man, der will unbedingt auffallen mit seinen, ja, der Gomez hat sich wund gelegen und was weiß ich was. Das ist
ein ja. Bisschen.
Ich finde manchmal, er überzieht seine, er ist ja eigentlich so ein bisschen so ein alternativer Fußballer, er hat früher auch ein paar echt komische Sachen rausgehauen, und aber ich finde, er überzieht seinen Alternativdasein, indem er es zwanghaft macht und Sachen raushaut, die, auch wenn die anders sind was als das, was andere sagen, aber die stimmen halt nicht. Also das ist dann so ein bisschen merkwürdig. Man muss dann schon ein bisschen besser dosieren, finde ich, weil er da teilweise echt merkwürdig. Also ich fand ihn eigentlich immer ganz cool, aber irgendwie, weiß ich nicht, nehme ich ihn jetzt mittlerweile immer weniger ernst, gerade nach seinen diversen Auftritten im Fernsehen. Sonst habe ich leider keinen.
Also für mich ist es im Endeffekt die Person, die wir jetzt schon vorhin angesprochen haben, Flipsi Lahm, ist eigentlich für mich der Dauerdummschwätzer, zumindest auf Twitter. Also das, was er Social Media nennt, das mag glattgebügelter Kokolores sein, ja, trifft aber wirklich nicht mein Gefühl davon. Und ich muss wirklich sagen, wenn man schreibt, Bochum ist 2016 stark gestartet. Wir sind gewarnt, Freunde, aber auf diese Herausforderung. #Packmann. Dann Leute, sowas Authentisches, lasst es so einfach sein. Ja, es ist so das Quatsch. Ist so. Oder fully focused on the top match against Leverkusen on Saturday. Und dann mit so einem Blick, so nach dem Motto, vorausschauen, was passiert als nächstes. Oh Gott, Leute, oh Gott. Glattgebügelter Unsinn. Ich weiß, dass es für Fußballer, gerade wenn sie es persönlich machen wollen, schwierig ist, hier eine Nische zu finden, die schwierigen Social-Media-Menschen bedient, aber gleichzeitig nicht so glatt gebügelt. Aber hier ist offensichtlich eine Agentur oder sonst was vorgeschaltet, und dieses Unpersönliche nimmt das ganze Element von Social Media wieder weg. Lass es einfach sein, dann haben wir dann ein Dummschwätzer der Woche weniger, ja?
Quatsch, du, der macht diese ganzen Grafiken auch zu den Tweets, die macht der alle selber, der Lahm. Der hockt sich da hin und zieht noch einen Filter drüber.
Man muss der Agentur lassen, die Tweets an sich wirken schon authentisch. Also ich schätze ihn ganz genau so ein. Also
ich weiß jetzt nicht, ob das die jetzt besser
macht. Die passen tatsächlich zu ihm. Also die kann man der Agentur keinen Vorwurf machen. Also ich finde ihn, er ist einer der besten Fußballer Deutschlands, auch in der Geschichte Deutschlands. Er ist ein absoluter Musterprofi. Er ist der zuverlässigste Spieler, wo man denkt, die schlechten Spiele in seiner gesamten Karriere kannst du an einer Hand abzählen. Und aber er ist halt einfach nicht lustig. Punkt. Es gibt Leute, die sind nicht lustig, die probieren es dann. Aber wenn er nach dem Spiel, ich weiß nicht, wo Lewandowski diese 5 Tore gemacht hat, da hat er nach dem Spiel, wurde er befragt, was er denn zu diesen 5 Toren sagt. Er sagte, ja, aber eigentlich hätte er noch einen 6 machen müssen. Hallo Captain Obvious, was ist denn das für ein Witz? Also, dann sagt er einfach nichts. Also er muss es ja auch nicht. Man könnte ihn so sehr respektieren. Also ich weiß auch nicht, aber gut. Naja, haben wir schon mal 2, Mehmet Scholl und
Fipsi Lahm.
Wohlverdienter Titel, ja, also, ja, ansonsten fällt mir jetzt die Woche keiner mehr ein, aber ich muss halt sagen, ich vermeide es auch in der letzten Zeit sehr, mir Interviews oder so von Fußballern anzuhören. Ich glaube,
vielleicht hat aber unser Gast ja noch einen guten Dummschwitze der Woche.
Der Dings, ich muss ganz kurz einwerfen, der Gonzo hat mir einen geschickt, noch in der Sendung, war tatsächlich einer, das ist jetzt auch echt ekelhaft, irgendein Typ. Er hat getwittert, in der nächstmöglichen Szene bitte dem Robben die Beine kaputt treten und die Karriere beenden, den will eh keiner mehr sehen. Wo man sagen muss, also bitte jetzt übertreib's jetzt mal nicht.
Das
auch,
ist schon weit über den Faktor. Robben,
ich auch nachvollziehen kann, aber das habe ich jetzt einfach mal, ich habe es jetzt nicht mein Dummschwätzer, ich habe ihn einfach von Gonzo weitergeleitet, und da wir jetzt eh so wenige hatten, hat es ganz gut gepasst, und wenn wir jetzt noch einen Gast-Dummschwätz haben, dann kriegen wir noch, dann haben wir sogar 4.
Schwierig. Ich habe in letzter Zeit auch wenig Spielerinterviews geguckt. Das einzige Dummschwätzende, was mir irgendwie noch in den Sinn kommt, ist vielleicht Borussia Dortmund, die sich über die hohen Ticketpreise auch zu Recht ist. Also die Fans haben sich zu Recht über die Ticketpreise gestern beim Pokalspiel beschwert, weil die wieder 20 Euro für einen Stehplatz zahlen mussten, wie wir auch. Aber Dortmund, mit denen die Preise abgesprochen waren, hat es dann irgendwie, also zumindest wirkt es auf mich so hinten raus so ein bisschen versucht, da rauszureden, so nach dem Motto, ja, wir wurden, uns wurden die Preise quasi vorgesetzt und ja, also keine Ahnung. Es gibt keine direkte Dummschwätz-Aussage, aber man hatte so ein bisschen das Gefühl, die hatten eigentlich mit den Preisen kein Problem und erst als dann sich dann die Fans beschwert haben, haben sie sich wieder an ihr Motto und an ihren Hashtag echte Liebe erinnert. Wahrscheinlich haben sie gedacht, Mist, da müssen wir auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Das ist uns in Stuttgart so ein bisschen sauer aufgestoßen, weil die Preise werden eigentlich bei diesen Spielen seit Jahr und Tag von beiden Vereinen gemeinsam festgelegt. Ja. Und was Dortmund da jetzt dann gestern gebracht hat oder wie es die Tage gebracht hat, das war ein bisschen albern. Ansonsten, es wird viel
aber wer ist denn bei euch?
Ich habe wenig gelesen.
Wer ist denn, ja, nicht in letzter Zeit, aber wer ist denn so im Stuttgarter Medienblätterwald so derjenige, wo du sagst, der haut immer echt interessante Sachen raus? Also keine Ahnung, Hansi Müller oder irgendwelche ehemaligen
Altgülvers. Freddy Bobic in der Tat.
Ja,
Freddy Bobic? Aber
den hatten wir schon.
Ich würde gerade sagen, das war jetzt nicht der Woche, aber der, den haben wir ja letztes Jahr, ich überlege gerade noch letztes Jahr, genau, also vor fast genau einem Jahr, oder beziehungsweise Ende 2014 rausgeworfen und er hat sich dann letzten Sommer bei Sport1 als Kolumnist anstellen lassen und meckert seitdem wöchentlich über den VfB und hat dann vor dem Eintracht-Spiel sogar hat er gesagt, naja, er weiß noch nicht, ob der Kramny schon bereit ist für die Bundesliga.
Oh ja, das habe ich gelesen, stimmt. Mhm.
Genau, aber sag mal so, richtig ernst genommen wird er eigentlich inzwischen nicht mehr. Ist halt ein bisschen schade. Das haben wir auch in unserer letzten Podcast-Folge gesprochen. Das ist ja eigentlich so eine Vereinsikone, wo einem immer noch das Herz aufgeht, gerade wenn man so wie ich in den späten 90ern zum VfB gekommen ist, aber der diskreditiert sich halt mehr und mehr. Die sind vor allem auch nicht gut geschrieben, die Kolumnen. Ja, das ist halt, der schreibt halt so, wie er redet. Und Freddy Bobic.
Ja, kann ich mir vorstellen dann.
Doch, das ist ein guter Dummschwätz. Das passt ein bisschen besser als Borussia Dortmund. Aber
das passt gut.
Aber es ist halt sowieso, ich glaube, Freddy Bobic ist auch echt so ein Kandidat für einen Dummschwätzer Lifetime Award. Ne? Das muss man schon sagen. Es war ehrlich gesagt, auch als er schon bei euch angestellt war, war das so, dass da unglaublich viel Dünnpfiff bei rumkommt, dass er jetzt halt auch mit seinen Kolumnen dann immer noch regelmäßig nachtritt. Das erinnert mich so ein bisschen an den Geist von Thomas Berthold.
Ja, das ist ähnlich, ja. Gell? Also es ist ähnlich so. Wo man sich denkt, also so viel hast du jetzt hier nicht gerissen, als dass du anfangen könntest, Leute von oben herab zu beurteilen. Also ich habe mir bei Bobic gedacht, also wie hättest du denn über dich selber gesprochen, wenn du über die anderen Leute so sprichst? Also weil
gerade mit den ganzen Transfers, also wenn man überlegt, wie viele Spieler wir jetzt im Sommer verkauft haben, die alle teilweise von Bobic, warum auch immer, geholt wurden, also irgendwie Abdelaue und Rausch und das ist...
Ja, eben, also dann wenn ich sowas gemacht habe, dann bin ich doch auch still einfach. Also dann... Weiß ich nicht, das können Leute machen, die, keine Ahnung, in den goldenen Zeiten von Stuttgart, wo die Meister geworden sind, die können dann sagen, da wurde viel falsch gemacht. Wobei selbst die es nicht machen können, weil da reden wir über Horst Held und Armin Fee, die können auch nichts sagen, keine Ahnung, ich weiß es
nicht. Aber still sein war noch nie die Stärke von Bobic, das ist, also wie gesagt, früher war er halt für mich schon so ein Jugendidol, einfach weil er halt ein geiler Spieler war, zumindest bis Ende der 90er. Und halt auch einfach mal nicht auf den Mund gefallen ist, aber ja, langsam nervt's halt.
Gut, dann lass uns doch mal zur letzten abschließenden Liste kommen, der Liste mit den Empfehlungen. Da steht ganz vorne dran die aktuelle Rasenfunk-Folge mal wieder. Ich glaube, die empfehlen wir eigentlich ständig. Diesmal mit einem ganz entscheidenden Grund, weil es einen längeren Teil zur Eintracht gibt.
Wir werden auch gut bezahlt.
Ja.
Nein, Spaß.
Ja, ich fand auch das Format diesmal ganz interessant.
Das war ganz locker. Das ist so ein bisschen angelehnt an unseren Podcast, habe ich das Gefühl gehabt.
Ja, da kommt dieses Thema mit Alkohol beim Podcasten auch langsam an bei den Jungs. Ich fand, das hat dem Ding durchaus gut getan, ja.
Ja, genau. Nee, aber war eine lustige Runde, also war echt angenehm zu hören. Und es wird auch viel über die Eintracht gesprochen und der Kollege, der da über die Eintracht spricht, der sagt auch coole Sachen, finde ich. Deswegen habe ich gedacht, können wir das diese Woche auch wieder empfehlen. Und ja, ansonsten habe ich gar nicht viele Empfehlungen. Ich habe die einzige Empfehlung, die ich reingeschrieben habe, alle Leute sollen nach Köln fahren, damit wir mit ganz vielen Leuten feiern können. Die dritte Empfehlung ist, weil der Marvin und ich in letzter Zeit, glaube ich, dadurch aufgefallen sind, dass wir einigermaßen viel über Wrestling getwittert und gesprochen haben. Und ich irgendwann, glaube ich, zum 800. Mal dasselbe Video getwittert habe, wo die Leute sich schon gefragt haben, was ist denn los mit dir? Das habe ich jetzt mal in die Empfehlungen gestellt und Wer sich das einfach mal, wer sich diese 7 Minuten Zeit nimmt und einfach mal sieht, wie diese Leute abgehen, weil dann ein Wrestler, der schon noch nie in der WWE gewrestelt hat, plötzlich auftaucht und man wusste nicht wann und wie und ob überhaupt, wie diese Leute abgehen, dann können die vielleicht den Marvin und mich ein bisschen besser verstehen, dass wir uns dafür so viel begeistern, weil es gibt ganz, ganz viele Leute, die das tun und da sind keine Kinder zu sehen, sondern da sind erwachsene Männer zu sehen, die sich dann erst in Kinder verwandeln. Und ich muss sagen, ich habe ihn schon 20 Mal gesehen und ich feiere es jedes Mal aufs Neueste, weil es einfach so geil ist, wie die meisten Leute einfach AJ fucking Styles sagen und einfach es nicht begreifen können. Und mit der Musik zusammen habe ich gedacht, vielleicht können die Leute es dann verstehen, warum ich das die ganze Zeit twitter.
Finde ich gut. Und was ich jetzt noch kurzfristig mit reingenommen habe, in Zeiten, in denen man vielleicht unter der Woche oder tagsüber nicht ganz so viel zu lachen hat, wenn man sich die Nachrichten aufschlägt und eigentlich nur noch den Kopf in den Boden rammen könnte oder sich fragt, ob die jetzt eigentlich alle komplett bescheuert geworden sind, habe ich eine lustige Seite für euch. Ja, die ist ähnlich humorvoll, hoffentlich, wie der Eintracht-Podcast manchmal. Und zwar die Doc-GIF-Page. Ja? Also Hunde im GIF-Format, die lustig gucken, schöne Sachen machen und den Tag einfach erheitern. Also ich denke, wenn ihr mal schlecht drauf seid, geht einfach auf die Webseite. Wir werden es dann logischerweise auf die in die Shownotes packen und dann geht es euch im Nu besser. Sofern ihr keine absolute Aversion gegen Hunde habt, aber selbst wenn und ihr, wenn ihr dann Katzen mögt, gibt es rechts oben noch den Klick zu Katzen.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen.
Ist für jeden was dabei?
Ich bin Team Katze.
Du bist Team Katze? Okay, alles klar.
Ich bin kein Hundefreund.
Eindeutig Team Hund.
Also mir ist eigentlich Latte. Ich bin nur gegen Katzen allergisch, finde aber alles süß. Also ich bin da ein bisschen
wahnsinnig. Marvin. Nee, ist gut.
Na gut. Ansonsten habe ich jetzt auch keinen Tipp mehr, aber es ist ja einiges geboten hier.
Genau, wie jede Woche, wenn wir hier live auf Sendung sind oder auch zeitsouverän nachgehört werden, wie man so schön sagt. Ja, damit kommen wir auch quasi zum Ende der dieswöchigen Folge. Ich möchte mich nochmal bei den Menschen bedanken, die uns diese Woche finanziell ein bisschen unterstützt haben. Da ist einmal der Sebastian dabei, der hat uns per PayPal eine kleine Spende rübergeschoben. Und natürlich auch einen großen Dank an alle Menschen, die uns monatlich bei unserer Patreon-Kampagne unterstützen, das auch einfach dazu beigetragen hat, dass wir so ein bisschen an der Technik und dem ganzen Kram auch schrauben konnten und dem Dennis jetzt auch mal ein neues Headset verpasst haben. In der Hoffnung, dass das jetzt alles viel, viel besser funktioniert.
Sau gut.
Ja, dann vielen Dank an Lennart, dass du dir Zeit genommen hast für heute.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung.
Immer wieder gern. Falls wir nächstes Jahr noch in derselben Liga spielen.
Gegeneinander spielen, ja. Ich hoffe es. Ich gehe aber auch davon aus. Also, ja, mag abgesehen davon, dass Frankfurt immer für mich ein relativ nahes Auswärtsspiel ist und der Gästeblock eigentlich immer Spaß macht, weil er so schön groß ist. Ja, aber ich gehe auch davon aus.
Das, was sich die Wolfsburger von der Woche auch gedacht haben. Entschuldigung.
Ja, und man darf ja nicht vergessen, ja, der Lennart hier, der wurde ja sogar noch mit Preisen überhäuft, beziehungsweise du warst ja jetzt auch auf der Waldtribüne und wie ich gesehen habe, hast du ja einen schönen Bämbel bekommen, ne?
Genau. Ich bin jetzt in den letzten Tagen die Rampensau, was das angeht. Erst da, ja, heute hier. Ja, genau, die hatten mich angeschrieben, weil ich auch in einem VfB-Fanclub bin, der in Hessen stationiert ist sozusagen. Und die brauchten noch einen Gesprächspartner für die Waldtribüne und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt.
Okay, das heißt, demnächst gibt es dann von dir auch Merchandise-Artikel.
So sieht's aus.
Hervorragend.
Ich muss noch einen kleinen Cliffhanger einbauen für die nächste Episode, weil zwei Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, haben wir heute nicht besprochen. Also das einmal die Eintracht die Genussscheine gestoppt hat und dass Stäubing eine merkwürdige Aussage getroffen hat, dass er das Gefühl hat. Und jetzt kommt es tatsächlich. Herrn Stäubing ist aufgefallen, dass die Marke und das Produkt Eintracht sich im Stocken befindet. Ach du liebe Zeit, da kenne ich aber 3, 4, 5 Herren und eine Dame, die das schon sehr, sehr lange sagen.
Ja.
Darüber reden wir dann nächste Woche.
Hervorragend.
Dann reg ich mich ab. Dann kommt auch wieder statt Grenzergrotte kommt wieder ein paar grenzwertige Sachen, die ich dann sage.
Sehr gut.
Gut, mit diesem kleinen Teaser auf die nächste Folge entlassen wir euch in diese zweite Wochenhälfte. Wir wünschen euch eine schöne Zeit, ein schönes Fußballwochenende. Wie gesagt, kommt alle nach Köln, feiert ordentlich mit uns und dann gucken wir mal, wie fit wir nächste Woche sind. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß. Macht's gut.